Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Wie sie mich angucken.
Ja, ja, ich wollte darauf warten, ob das hier irgendeine Performance wird, von der ich nichts wusste.
Ach so, ja, setz mal ein hier, Musiker.
Mit was denn?
Ich weiß es nicht.
Du singst einfach mit oder
holst dein Musiker,
slap the bass. Slap den Bass.
Slap the Bass.
Genau. Ja, dann, darauf bin ich vorbereitet.
Ja.
Könnte ich natürlich.
Dein Bass steht einen Meter von dir entfernt, Junge.
Ja, ich weiß.
Hast du jetzt erwartet, dass er das mit dem Mund einspielt oder was?
Ich dachte, er hört den Takt und dann sofort float er irgendwas.
Ich kann alle genau. Diese Seinfeld-Riffs singen.
Float er, okay, ist auch
dum, schön. Ja, genau.
Was spielen bestimmt auch, oder?
Ein paar habe ich mir mal rausgehört, ja.
Was kannst du denn? Du spielst aber auch ein paar Instrumente außer Bass, oder?
Ja.
Was war das?
Also anbieten, sag ich mal, professionell kann ich noch Klavier.
Ja, ein bisschen Klavier, genau, das hatte ich auch noch im Kopf.
Ja, bisschen Klavier.
Bisschen danke. Klavier, er sagt gerade, er kann es professionell anbieten, Alter. Bisschen Klavier,
und,
muss mehr sein.
Ich kann auch Jingle Bells und
ansonsten Flo-Walzer. kann ich noch Gitarre und so Schlagzeug, würde ich sagen.
Multitalent.
So die billigen Sachen halt.
One-Man-Band, ja.
Ja.
Ja, falls ihr die Stimme nicht erkannt habt und immer noch nicht weiß, welchen Musiker wir hier eingeladen haben, das ist Bob Dylan, Ladies and Gentlemen. Chris Rodriguez in the house.
Moin.
Yes.
Guter alter Freund, mit dem wir auch oft im Kino waren, als er noch in Berlin gewohnt hat, dann hat er die Unverfrorenheit an den Tag gelegt, nach Hamburg zu ziehen.
Ja, Exil-Berliner.
Eine Stadt, wo ich immer dreimal geblitzt werde, wenn ich da irgendwie wegen irgendwas, am meisten wegen dir da hingefahren bin. Das war immer Minusgeschäft für mich.
Wie hoch sind denn deine Rechnungen?
Bis auf einmal, wo ich das Pokerturnier gewonnen habe. Das hat sich dann so ein bisschen aufgewogen. Ansonsten.
Nein. Stimmt, da hast du auf meiner Couch gepennt.
Da habe ich auf deiner Couch gepennt, ja.
Das ist Guess, gewinnt ein Pokerturnier und pennt bei mir auf der Couch.
So kennt man ihn.
Das nennt sich Understatement. Vor allen Dingen bin ich dann erstmal mit meinem ganzen Geld da, mit den Geldbindeln, bin ich bei McDonald's rangefahren und die haben mir einfach die Scheibe zugemacht. So, das Drive-In so, düdüm, ist zu. Was? Morgen wieder.
Okay,
nett. Ich so, okay, ich wollte einfach nur was essen. So. Ich hatte riesen Hunger und dann... ist eine Tiefkühlpizza geworden in deiner Küche von der Tankstelle. Damit haben wir unseren Gewinn gefeiert. Und du warst nicht da, sondern du deine Frau.
Frau, genau.
War schon lustig.
Okay.
Aber es war ein guter Tag. Ich habe einen Parkplatz direkt gegenüber von deiner Haustür gefunden, wo du gesagt hast, das passiert alle Jubeljahre mal.
Stimmt. Da ist jetzt übrigens eine E-Säule. Also da gerne nicht mehr hinstellen.
Ach so, das ist
eine E-Säule. Da werden regelmäßig jetzt Leute abgeschleppt.
Gut.
Also das ist Autos. In Hamburg aber auch echt krass, finde ich, die Parksituation.
Mhm. Ein Horror.
Ja.
Also, ja.
Dagegen ist Berlin echt entspannt.
Aber ihr habt kein Parkhaus zu dem Gebäude, oder?
Ich habe einen Stellplatz, ja.
Ach, du hast einen Stellplatz? Ja. Okay. Dann kann man ja mit leben einigermaßen.
Ja. Nächstes Mal mache ich dir den frei.
Sehr gut.
Ja.
Ja. Verpiss dich ja sowieso immer, wenn ich da bin. Insofern ist ja eh frei.
Stimmt.
Ja, okay. Ich bin von 14 bis 14:30 bin ich da. Danach bist du drei Tage erstmal alleine.
Ja, bei meiner Hochzeit war ich ja immerhin anwesend, als du
aufgelegt
hast.
Stimmt, da warst du zumindest anwesend bei deiner Hochzeit.
Das ist ja vorbildlich.
Ja.
Wenigstens da.
Bis zum Ende. Nee, ich war gar nicht der Letzte. Wie lange warst du länger da als ich eigentlich?
Oh, gute Frage. Ich glaube, ich war ein bisschen länger da als du, ja.
Also zur Erklärung, ich habe geheiratet und Guess hat aufgelegt.
Ja.
Mhm. Ja, es war sehr schön. Ein bisschen wie früher.
Wenn ihr euch erinnert an die Episoden, die wir aus Tschechien aufgenommen haben, weil ich da pokern war, da bin ich auf der Rückfahrt, bin ich direkt statt nach Berlin, bin ich von Tschechien dann direkt nach Hamburg zu Chris Hochzeit und habe da noch ein bisschen musiziert.
Ja, das war sehr schön.
Ja, das war eine coole Feier.
Alles wie früher. David stand oben bei dir die ganze Zeit am DJ-Pult.
Genau, der war auch auf der Pokertour mit bei. Ja, genau. Auf jeden.
Nee, war ein sehr schöner Abend. Vielen Dank nochmal.
Ja, gerne. Viele, viele bekannte Gesichter getroffen. Danke. Thanks for having me.
Yes.
Ja. Durfte dann auch, waren ja auch viele Musiker da. Insofern gab es natürlich auch viele musikalische Einlagen und durfte dann auch so ein bisschen mitmischen und ein bisschen begleiten. Ich wurde eingeweiht in bestimmte Überraschungen, die da kamen.
Ja. Es war schon ein sehr schöner Abend, muss ich sagen.
Ja.
Wenn ich es mir leisten könnte, würden wir es auch nochmal machen.
Geil. Machen wir jetzt jedes Jahr.
Ja, genau.
Ja, schön. Und jetzt bist du beruflich kurz in Berlin. Das haben wir ausgenutzt.
Ja, ich habe gestern mit meiner Funkband Funk Delicious im Quasimodo gespielt. Mhm. Das ist so ein bisschen immer wie so ein Ausflug. Wenn ich mal Lust habe, was zu machen, wo es sich ein bisschen anfühlt wie früher, so als ich das gemacht habe, weil ich einfach nur Spaß daran hatte, dann mache ich das. Mhm. Allerdings ist mir heute Morgen, als ich aufgewacht bin, aufgefallen, dass ich mir besser was hätte in die Ohren stecken sollen. Ich habe mir irgendwie direkt vor die Trompeten gestellt und die haben mir 2 Stunden lang in die Ohren geballert.
Oh shit, okay.
Deswegen, falls ich ab und zu mal nachfragen muss, was ihr gerade gesagt habt, dann, ja, weil es ein bisschen klingelt.
Oder eventuell mal schreist oder so, oder viel zu laut, ja, genau, viel zu laut das Mikrofon rufst, so, dann werden wir nicht bremsen.
Genau. Nee, aber deswegen. Und dann, Guess hatte eh gefragt, wann ich mal wiederkomme. Und jetzt bin ich wirklich mal hier.
Das war großartig.
Nicht übers Internet. Ja, ich bin ja wirklich schön hier.
Zweiter Gast in diesem Jahr und zweite Mal live vor Ort.
Verrückt.
So wollen wir das. Also und unsere anderen Gäste, die wir natürlich auch immer wieder bei uns haben, da gefälligst auch alle herkommen.
Siehste.
Ja. Jetzt ein neuer Plan für dieses Jahr. Wir wollen nur Live-Gäste.
Bei meiner Anfahrt gibt es keine Ausreden.
Ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Naja, gut. Wir haben auch schon ein bisschen einen Kurs gemacht für heute.
Ja, wir haben sogar einen gemeinsamen Film.
Genau, erstmal bringt jeder drei einzelne Filme, dann sind wir sozusagen in der Einzelkabine und am Ende machen wir noch schön gemeinsame Bukake-Party mit unserem mit unserer Auftragsrezension zusammen.
Okay.
Ja. Sehr passend bei dem Film. Nicht.
Interessant.
Naja, obwohl.
Guess wieder.
Man, you are a lawsuit waiting to happen.
Wirklich.
Aber wir haben ja gute Anwälte. Wir haben die Anwälte von Honecker, haben wir an unserer Seite, die bewegt von Hause insofern.
Honeckers Anwälte? Ja. Echt? Okay. Haben wir da Connections? Gut zu wissen.
Da haben wir Connections, ja.
Aber wer sind denn Honeckers Anwälte?
Ist ja, darf ich nicht sagen.
Nee, das ist
Manfred
geheim.
Krug.
Genau, Liebling Kreuzberg ist der Anwalt von Honecker.
Ja. Okay, ich bin gespannt.
Legt naja, euch nicht mein, mit der hat an. Ja auch schon viel gesungen, oder? So ist es nicht. Vielleicht schließt sich da der Kreis.
Manfred Krug hat auch gesungen. Und jetzt schließt sich wieder der Kreis zu Classic Dave, weil der hat auch Mundharmonika gespielt.
Ja.
Auf Achse.
Stimmt.
Als LKW-Fahrer. Da hat auch mal Mundharmonika bei gehabt.
Auf Achse, Alter.
Wer ist denn Classic Dave?
Classic Dave ist unser David.
Ach so. Second und, okay, es sind zu viele Daves.
Ja, es sind zu viele Daves, ja.
Ich kannte Second Dave, Classic Dave und was ist...
Das ist lustig, weil er hat neulich aus Classic Dave Second Dave
den
gemacht.
Den Second Dave, den habe ich erst erfunden neulich.
Nee, den gab es schon vorher. Aber wir hatten bei Poker nämlich den besagten David,
ja, okay,
der bei seiner Hochzeit da war.
Ja.
Und dann kam noch ein zweiter David und da war so ähnlich wie bei Jan der Ansatz, okay...
Das der war dann Second Dave.
Second Dave. Aber okay, du bist ja den Classic Dave neulich Second Dave dann getauft. Das war,
ja,
das war wiederum ganz witzig.
Man kommt durcheinander.
Ja. Man kommt durcheinander, aber es gibt nur einen Lee. Und es gibt nur einen Chris Rodriguez.
Jawohl.
Weil man auch sagen muss, dass man bei dir den Nachnamen hinzufügen muss, ansonsten könnte man auch durcheinander kommen.
Ja,
weil
es gibt auf jeden Fall schon zweiter oder
nicht mal in Hamburg. Chris. Es gibt nicht mal in Hamburg nur einen Chris Rodriguez, möchte ich dazu sagen.
Nicht mal da, ja.
Als ich irgendwann war ich mal beim Corona-Test und hatte meinen Ausweis nicht dabei und meinte, ich muss da drinstehen, Chris Rodriguez. Und dann ist sie so durchgegangen, wo wohnst du denn? Ich meine sowieso, wie viele gibt's denn da? Ja, so 4, 5 habe ich hier drin.
Was?
Mhm.
Okay, krass.
Also ich weiß nicht, ob es nur eine Hamburger Datenbank war, aber ich weiß sogar, dass es einen Kollege aus dem Musikbusiness gibt, der Chris Rodriguez heißt und in Hamburg wohnt.
Und es gab einen Fußballspieler, der Chris Rodriguez heißt, richtig?
Ja, aber ich glaube, der hieß Christian oder sowas. Aber Achso. Es gibt auch noch den Gitarristen von Keith Urban, mit dem habe ich auch ein Foto. Der ist auch, habe ich die Geschichte schon mal erzählt, irgendwann habe ich in der GEMA, flatterte ein Brief von der GEMA rein. Wir wollen hiermit ihre Anmeldung vom Song irgendwie Jesus is Great oder sowas bestätigen.
Okay.
Und dann war ich kurz irritiert und dann habe ich ein bisschen gegoogelt und dann stellt sich heraus, dass ein Chris Rodriguez aus Nashville so Jesus Pop schreibt.
Okay.
Und da ging die Anmeldung an mich. Dann habe ich kurz überlegt und dann habe ich den aber doch geschrieben, dass das ein Fehler ist.
Ah, nett.
Ich dachte
dir
in dem Zusammenhang jetzt auch noch, das
hätte sich lohnen können.
Ja, aber wer weiß, wer da alles genau drauf guckt.
Schickt man die Kohle nicht nach Nashville, schickt die mal nach Hamburg.
Ja, genau.
Geil. Echt, hätte ich nicht gedacht. Okay, Chris Rodriguez ist ein verbreiteter Name anscheinend.
Allerweltsname, das ist so.
Der Allerweltsname Chris Rodriguez.
Yes.
Ja, kann ich nicht von meinem behaupten. Ist einmalig.
Ja,
das
stimmt. Einmalig. Tito.
Ja, stimmt, deine auch.
Ja, ich erlebe das ja immer wieder, dass Leute bei meinem Nachnamen denken, das wäre so ein Künstlernamending.
Mhm.
Wegen, weißt du, weil der mit Y geschrieben wird. Dabei ist es halt einfach in Polen echt verbreitet. Ist halt so die russische Schreibweise von Richter. Aber ja, kein Künstlername.
Umso cooler.
Ja.
Rodriguez auch nicht.
Wahrscheinlich wäre das, also wenn das ein Künstlername wäre, würdest du den, es ist ja, man tendiert ja meistens dazu, denn wenn man ins Showbusiness einsteigt, die Namen zu vereinfachen. Insofern würdest du da wahrscheinlich ein normales Richter draus machen. Das würde eher, eher der Schritt, oder?
Die Leute denken halt, dass das...
Dass es was Besonderes ist.
Genau, dass das dann halt fancy ist, weil Richter zu einfach wäre. Keine Ahnung.
Leute mit Künstlernamen sind mir eh suspekt.
Guess. Meinen bürgerlichen Namen kann ja keiner aussprechen, da geht's ja los.
Deswegen das stimmt.
Hat sich das ja eingebürgert mit dem Guess so. Der letzte, wenn ich mit meinem bürgerlichen Namen angesprochen habe, war mein Sportlehrer, der gesagt hat, als ich ihn versucht habe zu erklären, ich so.
Der war mein Sportlehrer, ja. Mein Name seitdem wird, nie wieder. Okay.
Mein Name wird übrigens so und so abgekürzt, ja, komm, setz dich hin. So, und dann hat er mich wirklich mit dem vollen bürgerlichen Namen angesprochen, das war, glaube ich, der letzte, der mich wirklich mit dem bürgerlichen Namen anspricht. Schon witzig.
Sehr gut.
Ja. Ich glaube, meine Freundin weiß bis heute nicht, wie ich bürgerlich heiße.
Ja, du, passiert.
Happens.
Gehören wir zu so einem elitären Kreis jetzt?
Ich gehöre zu einem sehr elitären Kreis, ja.
Okay.
Jetzt kommen wahrscheinlich hier wieder irgendwelche Sprachnachrichten von Fans.
Ja.
Fabse und Co. Mhm.
Genau, schreibt mir auf Instagram, ich sage euch, wie Guess wirklich heißt.
Sofern wir irgendwas erwähnen, so von wegen so Lees Auto und so, will er mal gleich Bilder sehen. Ja. Will mal gleich Fotos sehen. Jetzt will er bestimmt meinen Personalausweis sehen. Kannst du mal deinen Personalausweis abfotografieren?
Ja, genau.
So gut, reden wir ein bisschen über Filme, oder? Habt ihr noch was ihr loswerden wollt?
Ach so, nee, also an Film habe ich was, ja.
Ja. An Film hast du was. Ach so, du kannst dich übrigens jetzt mal auskotzen über die Ursprungsserie, die du mitbringen wolltest und dann entsetzt gesehen hast, dass wir die neulich besprochen haben im
Gut, Star Wars. Gut, mach ich das jetzt schon. Ich wollte nicht die Stimmung gleich am Anfang so unterziehen. Also,
doch, mach mal.
Also,
das ist ein guter Ansatz.
Ich habe mehrere Punkte, über die ich mit euch reden muss.
Warum war ich nicht bei Star Wars?
Ja, also, einmal hatte ich vor 2 oder 3 Wochen schon angefangen, mich mit Andor zu beschäftigen. Hab sogar, möchte ich hier empfehlen, Bucketheads ist ein Podcast, den ich jetzt angefangen habe zu hören, von so Star Wars Nerds. Super gut. Da nochmal.
Was ist denn mit dir los? Du bist hier bei uns im Podcast und empfiehlst erstmal einen anderen Podcast.
Ja, ist ein Star Wars.
Konkurrenz belebt das Geschäft.
Das heißt, schön ja, groß. Ist ja sogar verwandt. Wer weiß, was daraus entsteht.
Hab
mich über Andor erkundigt und so und dann sitze ich gestern im Zug und dachte, ich schreibe jetzt mal alles auf und gehe nochmal die Liste durch, da steht Andor drin. Da habe ich gestern geschrieben, ey, sag mal. Euer Ernst, ist jetzt Andor, wann ist denn das passiert? In den letzten 2 Wochen. So, und jetzt kommt der eigentliche Affront. Da sagt Guess, ohne mit der Wimper zu zucken, ja, wir hatten eine Star Wars Folge. Eine Star Wars Folge. Und also da frage ich mich, wie ihr nicht auf die Idee kommt, mich zu einer Star Wars Folge einzuladen.
Zu meiner Verteidigung, ich habe deinen Namen auch in den Ring geworfen, als es drum ging, wir machen mal eine Star Wars Episode, weil ich meinte auch, Tom war ja auch so ein Kandidat, ne, von Dropmag.
Ich habe ja auch gesagt, wir hätten eine 10er Episode machen können, grundsätzlich.
Das Ding, den Leuten. Also bei Star Wars haben so viele Leute geschrien, ey, ich will unbedingt auch und so. Ja, also wir werden das nochmal machen.
Sehr gut.
Und dann bist du natürlich auch.
Ich hab eine Star Wars Guckrunde, ne, die heißt Star Wars sonst nichts auf WhatsApp und so. Und den gucke ich wirklich alles. Ich habe alles gesehen, bis Tales of the Jedi und so, ja, möchte ich nochmal sagen.
Nicht schlecht.
Deswegen.
Fandst du auch gut, Tales of the Jedi?
Ich finde alles gut. Und jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Ich habe gestern kurz geschrieben, dass ich überlege, nicht zu kommen, weil du allen Ernstes Andor 5 Punkte gegeben hast, was ich wirklich eine Frechheit finde, nicht zu kommen. Also bei dem ganzen Gehate, ich bin ja auf einiges gefasst, aber Andor 5 Punkte zu geben, das ist wirklich Würfeln, meiner Meinung nach. Das kann.
Ich musste die Diva dann wirklich beruhigen und besänftigen und so und musste sagen, pass auf, komm, hier kriegst Verpflegung und so, kriegst einen Stuhl. Ja. Im Gegensatz zu den anderen Gästen.
Ich habe mir Eistee und Croissant übrigens selber mitgebracht.
Ich wollte gerade sagen, warum kündigst du denn Verpflegung? Hättest du mir mal was Bescheid sagen können? Ja, wenn du ihm hier Verpflegung versprichst und dann sitze ich hier mit leeren Händen. Alter.
Die Quittung hast du mitgebracht, oder? Für das Brötchen Eistee.
Ach so, nee, gab's nicht.
Ja, das ist scheiße.
Willkommen in Berlin. Ich muss erstmal zur Sparkasse noch, weil natürlich keine Karte akzeptiert wird.
Natürlich nicht.
Ja, okay.
Aber einen Scanner hatten sie.
Das so, ist egal. Random. Die Läden, die nur eine Karte akzeptieren und die Läden, die nur Cash akzeptieren.
Okay, aber jetzt, das heißt, du fandst Andor gut?
Sensationell gut, ja.
Alter, sensationell gut.
Sensationell gut. Ja.
Also wirklich.
Das heißt, du hast auch mit Diego Luna und seinem Schauspiel kein Problem.
Nee.
Ja, siehst du, das ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung für die Serie, weil wenn man das hat, dann ist es eben echt ein Kampf.
Als ich das erste Mal bei euch war, hatte ich Solo vorgestellt und ursprünglich wollte ich Rogue One vorstellen, weil das einer der geilsten Star Wars Filme meiner Meinung nach ist. Mhm. Und Andor gipfelt ja am Ende dann in Rogue One, logischerweise. Und also ich finde, dass...
Du hast die Folge offensichtlich nicht gehört, nur darüber gelesen.
Wieso?
Na, da haben wir das Lee natürlich erwähnt und Rogue One hatten wir ja hier schon besprochen.
Genau, ja, deswegen musste ich ja Solo damals, also musste ich, war ja auch okay. Aber nee, ich bin totaler Fan von diesem ganzen, von dem ganzen Artwork und wie das alles rüberkommt und so und ist wirklich tierisch.
Mhm. Gehst du nicht konform mit seiner Punktevergabe?
Es ist sozusagen Star Wars ohne die ganzen typischen Star Wars Dinge und ist trotzdem richtig geil Star Wars. Macht das Sinn? Ja.
Ja, aber du solltest dir wirklich die Episode anhören.
Ja, ja, na klar. Ja, Entschuldigung, dass ich jetzt nicht geschafft habe, noch zwischen der Info, dass Andor raus ist, einem Gig und diesem Podcast noch eine 3 Stunden Star Wars Folge durchgehörte. 4,5.
4,5, wohlgemerkt. Okay. Ja, dünn. Also das wäre schon drin gewesen als Vorbereitung.
Ja.
Nein, weil das Coole ist, Second Jan, der Andor mitgebracht hat.
Second
Jan. Ja.
Jetzt komplett durcheinander.
Ja.
Der hat das sehr ähnlich gesehen. Der meinte auch, das ist krass Star Wars, ohne wirklich Star Wars zu sein.
Und genau.
Das, ja.
Aber dieses ganze Thema hatte ich, glaube ich, ja, da hatte ich so einen Rant bei Solo wahrscheinlich auch schon gehalten, dieses Dass ich ja eh alles geil finde, was mit Star Wars zu tun hat, weil man überall so geile Puzzleteile und so bekommt. Also mich kannst du echt kaum verschrecken, muss ich gestehen.
Aber es war interessant, weil wiederum haben die ja über Obi-Wan geredet. Die Serie hat dann Jan besprochen. Oder nee, du hast Obi-Wan besprochen und da war es umgekehrt. Die fand er wiederum, die fand die wiederum besser als Jan. Und da war er total enttäuscht.
Ja, aber besser ist ähnlich scheiße wie Andor. Also Jan fand halt Andor richtig gut und Obi-Wan dafür richtig scheiße.
Also und ich fand Obi-Wan richtig scheiße.
Ja.
Ja, okay, das sehe ich. Also, ja, habe ich ja schon gesagt. Gibt's ja bei mir nicht. Mhm. Aber ich finde Endo auch besser als Obi-Wan. Ja.
Mhm. So, dann kannst du ja Punkte nachreichen.
Ja, ich trage das in die Liste ein, einfach. Ich kann ja da auf eure Liste zugreifen.
Mal, ja.
Willst du jetzt nicht verraten, oder was, wo du bei Endo und bei Obi-Wan landest?
Doch, also bei Endor wäre ich bei 8,5, 9, müsste ich mich nochmal hinsetzen, weil mich das richtig geflasht hat. Da freue ich mich auch richtig aufs Weitergehen. Und Obi-Wan kriegt trotzdem noch so 7,5, weil einfach alleine die Infos, die da drin stecken und so ein paar Szenen, absolute Gänsehaut und mega geil.
Abgefahren. Okay.
Jetzt musst du dir überlegen, ob wir überhaupt mit dir den Podcast aufnehmen will.
Ja.
Das ist eher in der gleichen Position.
Es wird jetzt auch noch schlimmer. Ein Sänger, für den ich auch viel arbeite und ein sehr guter Freund, inzwischen auch Timo Scharf, absoluter Star Wars-Nerd, viel schlimmer noch als ich, ist jetzt in unseren Hinterhof gezogen. Das heißt, die Strecke zum, was wollen wir machen, lass doch irgendwas von Star Wars gucken, sind jetzt nur noch 2,5 Minuten Fußweg.
Okay. Ja, vielleicht müssen wir dich mal mit Hoffi connecten, weil der ist ja auch in Hamburg.
Stimmt, ja.
Unbedingt, immer ran mit Star Wars-Fans.
Und der, also was hat er gesagt? Der hat von der alten Trilogie jeden einzelnen im dreistelligen Bereich gesehen.
Okay, das ist wirklich irre. Nee, das kann ich nicht sagen.
Deswegen, der übertreibt da mal richtig.
Die Trilogie hatte ich tatsächlich auf VHS, das habe ich hier in Berlin bei meinen Großeltern, also auf mittelmäßig zweistellig komme ich da auf jeden Fall locker, ja.
Hatte ich auch auf VHS, die Originalfilme.
Aufgenommen, richtig von Sat.1 noch,
R2D2
dann der Moderatorin noch so ganz schlecht so ein Tablett mit irgendwas bringt und dann,
oh Gott,
das war super cringe, wenn man das heutzutage guckt, aber damals war es natürlich the shit. Mhm. Ich habe auch immer da angefangen zu gucken, ich weiß nicht, warum ich nicht vorgespult habe.
Da war noch ein Stück von einer sowas dabei, wo Thomas Gottschalk Breakdance gemacht hat.
Gehört auf jeden Fall
der
dazu.
Der Arschmann war noch mit drin.
Na, so.
Die guten alten Zeiten.
Okay, wir auch nur schon wieder, wie alt wir sind.
Spaß am Dienstag.
Ja.
Oh Gott.
Wie ist der Wurm bei Spaß am Dienstag?
Boah, Siggi? Nee.
Zini.
Zini.
Oder?
Ja, okay, das kann sein.
Special Interest Wissen.
Der hieß Zini, glaube ich, dieser Wurm.
Ja, der, so, der Deep Cut.
Der ILM-mäßig Industrial Light and Magic auf jeden Fall animiert ist im deutschen Fernsehen.
Ja, ohne
also
Scheiß.
Das war schon State of the Art damals.
Stark.
Was für Effekte, Alter. Ich habe mich weggeblasen.
ILM wäre blass vor Neid.
Total. Ich bin von meinem Sessel gefallen.
Vielleicht
das ist das Krasseste, was ich je gesehen habe.
Das mal vorstellen.
Ich kam gerade aus meinem serbischen Dorf, wo ich alleine über die Berge gelaufen bin, so wie die sich das immer vorstellt, in meinem serbischen
Dorf. Natürlich.
Mut. Und dann habe ich Spaß am Dienstag gesehen und dachte so, ich fall vom Glauben ab.
Stark. Könnte man Spaß am Dienstag vorstellen oder ist das...
Ja, natürlich.
Okay.
Also unser Ansatz war immer, egal was man gerade gesehen hat, ob das eine Kochshow ist oder sonst was. Isa hat ja auch mal hier so ein komisches hier Love Island oder so Format, hat sie irgendwie mal gebracht, waren wir auch
ziemlich. Okay, das passt. Das
sind natürlich Sachen, die wir hier niemals geguckt hätten, aber klar, alles...
Ja, deswegen, also wenn du jetzt über den Fernsehgarten sprechen möchtest, ab dafür.
Ja.
Nee, war ich noch nie. Fehlt mir auf meiner Liste.
Ach so, da habt ihr noch nie gespielt?
Nee, tatsächlich nicht. Beziehungsweise einmal haben sie gespielt, da haben sie mich nicht eingeladen. Aber,
frech.
Ja, aber das, gut, ist jetzt auch nicht so krass auf mal, also, ne, aber es fehlt auf der Liste.
Also so ein paar Retro-Ausbrüche haben wir schon gehabt. Ich habe über Magnum geredet, du hast, glaube ich, King of Queens mal rezensiert.
Mhm.
Das sind ja schon so
supergeil.
Serien unserer vergangenen Tage.
Ach, schön.
Witzig. Ja, gucken wir mal, ob wir davon was heute bei haben. Also meinerseits auf jeden Fall nicht.
Nee, kann ich da auch nicht bieten.
Okay. Und ich habe auch kein Star Wars Content heute bei. Überlasse ich Chris, ob er über einen weiteren Frozen-Teil redet oder über irgendwas aus dem Krieg der Sterne-Universum. Aber ich glaube, mit Krieg der Sterne sind wir erstmal, genug Stoff geliefert. Aber das ist krass, mit was für Namen mein Film aufwartet, weil, Alter, was die bekannten Gesichter hier angeht, die hier auftauchen, das lange nicht so was Unfassbares gesehen. Der Film ist aus dem Jahr 2018. Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen war Steve McQueen. Nicht der Rennfahrer Steve McQueen, der vor 30 Jahren gestorben ist, sondern der Steve McQueen, der zum Beispiel 12 Years a Slave inszeniert hat und dafür im Oscar-Rennen war. Der hat 2018 den Film Widows rausgebracht. Tödliche Witwen, wie der heißt mit Untertiteln. Und den habe ich mir jetzt angeguckt. Drehbuch hat, wie gesagt, auch er geschrieben, zusammen allerdings mit Gillian Flynn, der ist bekannt dafür, dass der seine Originalbücher und Original-Bestseller, die er in den Laden bringt und die er schreibt, auch gerne mal als Drehbuch verarbeitet und dann auch für die Studios und für Filme arbeitet. Von ihm ist zum Beispiel auch die Vorlage von Gone Girl. Mhm. Und von ihm ist auch die Vorlage von Sharp Objects, was ja auch in Serienform dann umgesetzt worden ist und wo er dann auch die Serienadaption zu Papier gebracht hat.
Hat er von Gone Girl dann auch das Drehbuch geschrieben?
Ja.
Okay, krass.
Genau.
Ja, das finde ich immer enorm von Vorteil.
Ja.
Wenn es der gleiche Autor ist, ich bilde mir ein, das merkt man.
Aber ist ja auch manchmal so, wissen wir auch, wir gucken ja auch gerade The Offer und so, dass es auch manchmal ein Problem verbunden ist, dass nur weil einer ein gutes Buch schreibt, das nicht heißt, dass der Drehbuch, was das der Drehbuch geeignet ist, um jetzt das Film umzusetzen.
Ja, genau. Ach cool,
können dann auf nichts verzichten und so.
Guckst du gerade The Offer?
Ja, ja, so war doch der Plan, oder?
Ja, hoffe ich.
Ja, ich bin dabei. Ich bin da dran.
Sehr schön.
Und da wird es ja auch thematisiert, dass von dem, ja, nur weil der das Buch geschrieben hat, warum soll der das Drehbuch schreiben und so.
Ja, genau.
Das ist ein gutes Beispiel. So, habt ihr Widows gesehen?
Nein.
Habt ihr nicht. Dieser Film basiert allerdings nicht auf einem Buch von, also die Urstory ist nicht von Gillian Flynn, sondern die Urstory basiert auf einem Buch von Linda LaPlante. Und ich habe schon gesagt, das ist ein unfassbares Aufgebot an bekannten Gesichtern. In der ersten Szene sehen wir irgendeinen schiefgelaufenen Heist. Weil wir sehen mehrere Typen in einem Lieferwagen, wie sie auf der Flucht sind, Riesenpanik, Riesenhektik und hinter denen Blaulicht, Sirenen und Verfolgungsjagd. Und dann gibt es so kurze Flashbacks, wo sich die besagten Männer, die in diesem Heist irgendwie, die in diesem Heist involviert waren, dann auch irgendwie zu Hause von ihren Frauen verabschieden und wie die privat unterwegs sind. Und da sind dann Leute bei, die wie zum Beispiel Liam Neeson, der dann im Bett liegt mit Viola Davis und irgendwie so einen harmonischen Morgen verbringen. Dann sehen wir so in einer anderen Szene, sehen wir Michelle Rodriguez, wie die sich von ihrem Mann verabschiedet, der dann auch bei diesem Heist dabei ist. Elizabeth Debicki aus Tenet ist die Freundin von John Bernthal, der auch wiederum bei diesem Heist dabei ist. Und er spielt eigentlich das, was er immer spielt, so diesen diesen Typen, der sich so ein bisschen so die blauen Augen, also der so, der seine Frau natürlich schlägt, der ein bisschen ruppig unterwegs ist und der sagt so, ja, Schatz, versuch das mal hier ein bisschen zu überschminken und so.
Natürlich.
Damit du das nicht so draußen rumläufst. Schon ziemlicher Typecast, so, oder? Okay. Und dann wird Carrie Coon noch gezeigt. Und alle kommen nach 3 Minuten um. So viel kann ich verraten. Diese ganzen Stars, John Bernthal, Liam Neeson, die da gezeigt worden sind, die werden kurz beleuchtet. Und dann gibt es eine wilde Schießerei in so einem Lagerhaus, wo die dann letztendlich ankommen. Mhm. Und die sitzen in diesem Lieferwagen, als dieser Lieferwagen in die Luft fliegt. Also die schaffen es dann während dieses Schusswechsels mit der Polizei dann, dass dieser Lieferwagen in die Luft fliegt und alles explodiert. Das Geld ist futsch, die Männer sind futsch und das waren teilweise kurze Auftritte von den besagten Leuten. Mhm. Aber es geht noch weiter an bekannten Namen, weil das besagte Geld, das bei dieser Schießerei mit den Cops in Feuer aufgeht, also da, wo die dann denjenigen beklaut haben, das ist jemand, der dann auch eingeführt wird, weil dieses Geld gehört zum Stadtrat, also zu einem Typen, der für den Stadtrat gerade kandidiert und der wird gespielt von Brian Tyree Henry.
Oh.
Und das ist aber ein Gangster, der aber in die Politik rein will, weil er sagt, es bringt durchaus Vorteile, wenn man irgendwie Macht hat, wenn man kriminell ist und du hast Möglichkeiten, mit Immobilien was zu schieben und so weiter. Und in unserer Gegend, wo ich mich halt auskenne und wo ich jeden kenne, hat das sicher einen Vorteil. Der Mann fürs Grobe ist sein Bruder, der wiederum gespielt von Daniel Kaluuya. Also richtig krasse Besetzung. Und der spielt halt den Typen, der die Drecksarbeit für ihn macht und der auch vor einem Mord nicht zurückschreckt. Also es ist einer, der ziemlich, er spielt hier wieder ein ziemliches Arschloch. Sein Gegner in dem Wahlkampf um den Stadtrat ist einfach mal Colin Farrell.
Oh.
Und der wiederum ist so ein bisschen so ein schmieriger JFK-Typ, ist aus so einer Politikdynastie, in der 4. Generation mittlerweile irgendwie von Stadträten. Sein Vater lebt auch noch. Der wird gespielt von Robert Duvall.
Alter.
Richtig hart. Und Robert Duvall versucht ihn natürlich zum Stadtrat zu machen und sagt so, ja, wenn du jetzt in dieser Wahl versagst, wärst du der Erste, der irgendwie nicht Stadtrat ist aus unserer Familie. Insofern kriegt er da natürlich auch noch Druck von oben. Dann haben wir noch Nebenrollen, Leute wie Garrett Dillahunt, den wir hier schon hatten. Mhm. Wir haben Lucas Haas, wir haben Cynthia Erivo, die noch dazukommt irgendwie in diese Truppe. Weil es geht darum, dass dieser Stadtratskandidat und Gangster will von der Witwe des Oberdiebes, der praktisch diesen ganzen Heist geleitet hat, in dem Fall Liam Neeson, das ist die Rolle von Viola Davis, der besucht die dann. Und sagt dann, das tut mir leid, aber du musst die Verantwortung tragen von dem, was dein Mann da begangen hat. Mein Geld ist futsch. Die Typen sind alle tot und du bist jetzt derjenige, an den ich mich wende. Und ich will mein Geld zurück. Und sie steht jetzt praktisch in der Kreide, 2 Millionen zu besorgen,
oh,
die ihm flöten gegangen sind. In kürzester Zeit. Und das macht sie, indem die praktisch die anderen Witwen aufsucht von diesen Gangstern, die auch da unterwegs waren. Und das sind besagte Elizabeth Debicki, Carrie Coon und wie sie alle heißen und Michelle Rodriguez. Und plant mit deren ein krummes Ding, wo die dann das Geld beschaffen, um den Gangster da ruhig zu stellen, damit er seine Kohle wieder kriegt. Und damit die noch irgendwie was überhaben, weil ansonsten hätte sie keine Möglichkeit, diese anderen zu mobilisieren, weil das, was womit sie natürlich lockt, ist, dass da auch eine Menge Geld noch über ist, womit die sich dann zur Ruhe setzen können. Weil es wird natürlich gezeigt, dass die alle am Hustle sind. Michelle Rodriguez hat einen eigenen Laden. Jetzt ist ihr Mann natürlich gestorben und deswegen sind natürlich alle so ein bisschen am Durchdrehen.
Mhm.
Achso, die Mutter habe ich übrigens vergessen von Elizabeth Debicki, die wird gespielt von Jackie Weaver.
Okay, auch noch.
Die wir neulich bei Stoker hatten, also auch nicht gerade ein No-Name. Also wirklich krasse Leute, die hier teilweise wirklich nur in 2-3 Szenen auftauchen und so. Das ist Wahnsinn. Und gerade wenn man die Namen so sich ansieht und guckt, wer hier alles im Line-Up dabei ist, muss ich sagen, wurde etwas Potenzial verschenkt, weil für über 2 Stunden Laufzeit, so lange geht dieser Film, passiert hier ein bisschen wenig. Dazu muss man sagen, der basiert auf so einer britischen TV-Serie von 1993, die damals der Drehbuchautor und Steve McQueen gesehen haben in London. In London hat die auch damals gespielt. Und die fanden diese Szenerie und diese Handlungsstory fanden die so gut, dass sie das dann ins heutige Chicago übertragen haben.
Mhm.
Und haben da dann die Handlung von Widows angesetzt. Und
wie hieß die Serie?
Die ist auch Widows.
Ach so, okay.
Also nur Widows. So wie halt hier der Film im Original. Gleichnamig. Und war ungefähr in den 90ern, war ein ziemlicher Hit auf jeden Fall in England gewesen. War so ein ziemlicher Straßenfeger. Das war glaube ich nur so 10 Teile oder 8 Folgen oder so, dann war das vorbei. Und das haben damals auch eine Menge Leute verfolgt, die damals in den 90ern England und UK groß geworden sind. Und der Film hat sich so ein bisschen daran orientiert, aber hat das Ganze in so ein Gangster-Setting in Chicago eingebettet. Er will ein bisschen zu viel, weil du hast diese Politikgeschichte, weißt du, diese Stadtratgeschichte, wo halt dieser Politiker kandidiert, du hast natürlich Verfolgungsjagden, du hast diese Gangster, dann hast du natürlich so ein paar private Querelen dann zwischen den Witwen und so und dramatische Sachen, die sich dazu tragen. Michelle Rodriguez hat zum ersten Mal seit 30 Jahren hat die Schauspielunterricht genommen, seitdem die vor der Kamera steht, weil alles, was sie davor gedreht hat, war wirklich nicht besonders anspruchsvoll. Und jetzt hat die gesagt, jetzt hat sie so bestimmte Szenen, wo die dann wirklich einen Schauspieltrainer gekriegt hat, um diese Szenen zu spielen, so wo sie halt irgendwie am Durchdrehen ist oder wo die halt irgendwie traurig ist, weil bei Fast and Furious musste sie diese ganze Facette nicht zeigen. Das ist voll krass. Die hat zum ersten Mal Schauspielunterricht
gehabt. Das ist ja unglaublich, wirklich. Ja. Das ist echt schwer vorstellbar gerade.
Fand ich auch krass. Weil hier hat die so ein bisschen was zu spielen, weil das halt nicht so dieser.
Zu hart, ey.
Das ist nicht dieser generische Actionfilm, wie sie, diese Action-Sachen, wo sie sonst mitspielt, so Resident Evil-Reihe oder weiß ich was. So.
Bei Lost war sie, glaube ich, auch dabei, ne?
War sie bei Lost dabei?
Ich meine, sie wurde aus der Serie rausgeschrieben, weil sie bekifft rumgefahren ist mit dem Jeep und dann irgendwie hat sie Stress bekommen, musste dann irgendwann auch gehen. Und so.
Okay.
Okay.
Da erinnere ich mich dran. Mhm. Passt aber auch zu jemandem, der keinen Schauspielunterricht hat.
Stimmt, ja.
Echt krass, Alter.
Aber beim ersten Avatar war sie auch dabei. Also sie hat ja schon ein paar große Sachen gemacht, aber...
Ja, deswegen. Also, wie kannst du solche Blockbuster drehen und nie auf die Idee kommen, vielleicht lasse ich mich mal coachen?
Gute Frage.
Zuhören. Hä? Na, wenn es läuft, dann läuft's. Never change your running system.
Ja, ja, gut.
Kann man so aussehen.
Guck mal, Guess findet den Film gar nicht so gut. Vielleicht, weil sie Schauspielunterricht hatte.
Ja, wenn sie mal so gespielt hätte wie sonst, ja, dann hätte mir das besser gefallen. Nee, aber es ist so ein bisschen so, der will ein bisschen zu viel. Also er ist natürlich gut in dem, was er macht. Er zeigt diese Abgründe von Chicago, ob er jetzt politischerseits oder das alles irgendwie korrupt und illegal ist und sowas, mag ich ja grundsätzlich gerne. Aber so diese Spannungsmomente oder diese Action-Ausbrüche, das hält sich in Grenzen. Also es gibt die eine oder andere Überraschung, die hier noch aufgefahren wird, aber in erster Linie ist hier die Besetzung wirklich das große Plus und schauspielerisch ist natürlich auch ganz geil, was man hier kriegt. Aber über 129 Minuten ist das ein bisschen zu wenig. Aber tatsächlich trotzdem ein besserer Film als 12 Years a Slave, weil Lee und ich sind beide kein großer Fan von diesem Film. Und da finde ich Widows besser.
Würdest du sagen, es ist dem geschuldet, dass aus einer Serie, die dementsprechend, ja, wie lang waren die Folgen, hast du gesagt? 12 Folgen, eine Stunde oder was?
12 habe ich nicht gesagt, aber die Laufzeit, weiß ich nicht, kann ich dir nicht
sagen. Also wesentlich mehr Zeit und dass die ganze Handlung jetzt in einen Film gepresst wurde?
Durchaus.
Ja, aber das würde ja eher dafür sprechen, dass das Pacing schnell vonstatten geht.
Ja, nee, aber ja,
er sagt, es passiert hier relativ wenig.
Ja, aber es ist auch unausgegoren, weil das, was Chris schon angesprochen hat, das würde ich auch unterschreiben, weil du ja bestimmte Charaktere wirklich einfach, die kriegen keinen Raum.
Klar.
Die werden halt kurz abgefrühstückt und so und das sind teilweise richtig große Namen, wo du denkst, in der Serie hätte man diesen Charakter besser ausbauen können, weißt du, da hat man mehr Zeit, das Ganze ein bisschen zu entfalten. Und hier wirkt das alles so ein bisschen so, also zu viel reingepackt in zu wenig Zeit. Mhm. Aber trotzdem passiert zu wenig über diese Laufzeit, um jetzt komplett zu fesseln.
Das ist witzig, ich habe gerade ein Déjà-vu, weil das letzte Mal, als ich hier saß, hast du, glaube ich, jetzt mache ich es wahrscheinlich wieder falsch, The End of the World vorgestellt, wo auch ganz viele berühmte Leute am Anfang sofort sterben.
Ja, This is the End, meinst du wahrscheinlich.
This is the End, ja, genau.
Du machst es falsch. Das ist der Song von R.E.M.
Wobei The End of the Fucking World war eine Serie, ne?
Ja, aber das Fucking hat er auch nicht gesagt.
Nee. Stimmt. Habe ich jetzt übrigens endlich mal gesehen.
Hast du auch geguckt? Mhm. Wie findest du die?
Ja, ist cool.
Ist geil, oder?
Hab mich schon auch sehr an Wayne erinnert.
Ja, ne, hat
diese
den Feel
YouTube
von Wayne, ja.
Serie. Also ein bisschen die britische Version davon.
Ja, hat definitiv den Feel von Wayne.
Aber hat was.
Mhm. Ja. Und beide richtig cool, oder? Mhm. Die beiden jungen Schauspieler. Thanks. Sie hat immer zwei Sachen gesagt. Einmal dieses Thanks auf Britisch und dann war noch irgendwas, was sie immer meinte, so auf Britisch. What? Nee, war das wow oder so? Weiß ich nicht, aber das fand ich immer sehr lustig. Das hat sich voll bei mir eingeprägt. Ja, Widows. Hat ein Budget von 42 Millionen gehabt und hat ein Boxoffice von 76 Millionen gemacht. Also hat tatsächlich ein bisschen was eingespielt an den Kinokassen. Und die Kritiker gehen ja gut steil bei dem Film. Was mich teilweise ein bisschen gewundert hat, weil ich dachte, das ist ein Film, der den wahrscheinlich viele zerreißen, oder? Aber Steve McQueen anscheinend hat immer noch ein paar Credits für sein 12 Years a Slave bei deinem. Beim Feuilleton.
Weißt du zufällig, wer das produziert hat? Also war da auch Plan B dahinter? Weil ich meine, das war bei 12 Years a Slave ja auch das Ding.
Ja.
Und wenn die hier so krasse Leute auffahren, schon wieder, riecht's ja schon so ein bisschen danach, als wären da wieder ähnliche Leute am Start gewesen. Weil
hier Brad Pitt am Start war. Na ja, gucken wir mal. Dann gucken wir uns mal hier auf der Seite die All Cast and Crew an. Gucken wir, ob ein Prozent irgendwas bei ist, den man kennt. Besetzung.
Ja,
Produced by.
Ja, hättest du uns auch einfach nach der Produktionsfirma gucken
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sind 10 Leute, die hier produziert haben. Executive Associate. Aber Steve McQueen ist der Einzige, der mir hier was sagt. Also.
Okay.
Musik von Hans Zimmer. Kann man noch erwähnen. Mhm. Auch ein großer Name. Nee, keiner von den bekannten Gesichtern. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass es Plan B ist.
Okay.
Ich würde mal zu den Zahlen überleiten. Oder habt ihr noch irgendwelche Fragen?
Nö.
Okay. IMDb ist bei einer 6,8 für Widows. Der hat einen Metascore von 84, was ich schon ziemlich krass finde. Rotten Tomatoes auch hier wieder 8,1 von der Kritik, Alter. Das ist eine 91% Empfehlung. Das ist richtig gut. Publikum wiederum bei 3,3. Die sind wiederum bei 61% und fanden das Ganze nicht durchgängig unterhaltsam. Letterboxd hier bei einer 3,5.
Wo kann man den gucken? Irgendwie, also trotzdem, glaube ich, würde ich mir zumindest den Anfang mal angucken.
Der war, glaube ich, ab und zu.
Bis alle tot sind.
Ja, genau.
Ja, das fand ich schon wieder ein krasser Einstieg, so, weißt du, gesagt habe, wie, was und so. Und dann wäre natürlich diese Witwen ins Zentrum gerückt, so, das fand ich schon ganz cool. Hat mich so ein bisschen an die, den habe ich nicht gesehen, aber der soll richtig schlecht sein, weil der steht irgendwie bei 5 oder so bei IMDb. Es gibt ja diesen Hell's Kitchen mit Elizabeth Moss und Co., wo ja auch irgendwie, wo die dann irgendwie die Arbeit von den Männern übernehmen, weil die Männer irgendwie über den Haufen geschossen werden. Und den wollte ich eigentlich auch mal gucken. Melissa McCarthy ist, glaube ich, auch im Cast. Hat mich so ein bisschen dran erinnert von dem, vom Prinzip. Aber du kannst den bei Amazon ab und zu erwischen. Der ist ja in dieser 99-Cent-Aktion. Da bringen die auch meistens so freitags irgendwelche Filme raus, die du dann billig streamen kannst. Und da habe ich den auch mal ab und zu gesehen. Also da kann man den definitiv gucken. Aber for free.
Du hattest den nicht im Kino
jetzt
gesehen,
nach Flatrate,
oder so?
Glaube ich nicht. Nee, ich habe ihn gerade auf Blu-ray gesehen.
Okay.
Ich habe ihn damals nicht im Kino gesehen, 2018. Ja, jetzt dürft ihr raten.
Ich kann mich da auch gar nicht an Kino-Release erinnern.
Da gab es wohl einen, also weiß jetzt nicht, ob das Box-Office jetzt nur amerikaweit ist oder international, aber ich bin der Meinung, der lief in Deutschland auch. 2018 war er noch vor, pre-Corona.
Ja. Ja, Chris, auf Anfang.
Ladies first.
Klingt nach einer 6,5, was du da gerade erzählt hast.
Ja. In dem Bereich war ich auch unterwegs. Ich kann mir aber vorstellen, dass es noch für eine 7 gereicht hat, weil hier so viele bekannte Gesichter auflaufen. Und sage 7.
Davon lasse ich mich ja gerne blenden, Lord Lee.
Oh, diabolical.
Ja, hat er recht, ehrlich. 7 Punkte.
Mann. Also, aber 6,5 stimmt eigentlich, aber du hast dich blenden lassen.
Ja, so in dem, also 6,5 okay, wäre vertretbar.
Das brauche ich nur für mein Ego.
Ja, ja, für dein Ego kannst du sagen.
6,5 plus 0,5 Cast.
Wenn jetzt einer sagt 6,5 für Widows, würde ich jetzt nicht schockiert. Hätte ich jetzt nicht die schockierte Reaktion wie du vorhin bei Andor.
Ja. Erinnere mich nicht dran, bitte. Ja. Ich habe mich gerade wieder beruhigt.
Entschuldigung. Calm down. Ja, aber jetzt sind wir natürlich gespannt, was du denn ersatzmäßig noch rausgekramt hast aus dem Ärmel.
Ja.
Zauber übrigens hier, Zauber.
Zaubern.
Alliteration.
Zaubern kann ich auch, ja.
Das richtig. War auch nicht meine Alliteration.
Zaubern kann ich auch, ey. Alles am Start. Zaubern.
Ja, ich habe dann mal in eure Liste geguckt und habe dann tatsächlich, witzigerweise dachte ich erst, aus purem Trotz dachte ich, ich stelle jetzt Frozen 2 vor, aber dann dachte ich, das geht nicht. Das wäre aber ein Film gewesen, den ich jederzeit aus dem FF sozusagen schön vorstellen kann.
Also ich habe immer noch keinen Frozen gesehen.
Ja. Das ist wirklich
traurig.
Was dir da allein an Musik entgeht. Ich verstehe gar nicht, wie du so einen Abend auflegen durchhältst, ohne einmal Frozen aufzulegen.
So ein paar Mal Let It Be, Let It Go.
Let It Go, ja.
Let It Be wäre schlimm.
Oder wie meine Tochter sagt, Let It Go, Let It Go, Let It Go.
Let It Go ist auch schön.
Let It Go. Let It Go.
Hitchcocks Let It Go.
Und da ist mir aufgefallen, dass ihr eine Serie nicht drin habt, die ich kürzlich mit meiner Frau.
Er lacht wirklich über die dümmsten Kalauer.
Oh,
wenn ich mal wirklich einen, wenn ich mal einen raushaue, den ich selber smart finde, da verzieht er nicht mal die Miene.
Was ist, mach mal einen, den du smart findest.
Nee, das geht so nicht.
Okay, das
geht so nicht. Den muss ich vorbereiten.
Nein, das ist spontan.
Ja. Entschuldigung, wo war ich? Genau. Ich habe in letzter Zeit nicht allzu viele Dinge durchgeguckt, aber eine Serie, für die ich mir extra ein Sky-Wow-Abo geholt hatte, ist jetzt schon klar, was kommt? HBO.
Da fällt einiges rein.
Ja.
War ein. House of the Dragon.
Oh, okay.
Mhm. Genau, Season 1. Habt ihr das gesehen?
Mhm.
Sehr gut.
Ich nicht.
Okay. Das war mir irgendwie klar, dass du es nicht gesehen hast. Weil bist du immer noch bei dieser Taktik, dass du sozusagen eine Staffel Game of Thrones guckst, dann 17 andere Serien und dann Staffel 2 Game of Thrones?
Ich bin immer noch bei der Taktik, aber ich habe jetzt tatsächlich, habe ich jetzt die dritte Folge von dem Herr der Ringe Ableger gesehen und habe gesagt, ich will die nicht parallel gucken, weil das irgendwie so eine ähnliche Thematik ist. Mhm. Und guck die erstmal.
Das ist tatsächlich auch gleich noch Thema, ja.
Und wenn ich dann die 6 Folgen durch habe, dann würde ich mir schon House of Dragon angucken.
Ja, ist gut.
Dachte auch.
Auch die Reihenfolge ist auch sehr gut.
Aber das Ding ist, dass Lee die mit Absicht nicht rezensieren wollte und ich hätte es auch nicht gemacht von mir aus, weil Lee da schon was Richtiges gesagt hat. Er meinte nämlich, dass das so wirkt, als wären die Figuren erstmal eingeführt und man fehlt so ein bisschen fehlt noch das Gesamtbild, um da jetzt komplett irgendwie das Ganze bewerten zu können. Deswegen ich hätte sie selber wahrscheinlich auch nicht rezensiert, wenn ich die jetzt durchgeguckt hätte.
Das stimmt. Wobei, es gibt ja, erstmal muss man ja eh unterscheiden, ob das Leute gucken, die Bücher gelesen haben, weil wenn man die Bücher gelesen hat, ist ja alles klar. Also das ist ja der Vorteil, Game of Thrones war ja nicht zu Ende geschrieben.
Mhm.
Das hat ja George A.A. Martin mit sozusagen betreut am Ende. Und das hier gibt's ja sozusagen schon. Und zwar geht's in House of the Dragon um die komplette Dynastie Targaryen, der Daenerys, Emilia Clarke auch angehört, die Protagonistin aus Game of Thrones, die komplette Vorgeschichte ist. Das spielt circa 200 Jahre vorher, also genau 172 Jahre bevor Daenerys geboren wird, und erzählt, es ist ja, Daenerys versucht sich ja sozusagen den Thron wiederzuholen in Game of Thrones. Ja, das ist ja von Anfang an Thema. Mhm. Und wer Game of Thrones gesehen hat, der hört viele Begriffe, wie zum Beispiel Dance of the Dragons und sowas alles ständig. Und das ist all die Geschichte, wie es dazu kommen konnte, dass erstens keine Drachen mehr existieren und dieses Haus Targaryen, eben nicht mehr das führende Haus, weil die haben über Jahrzehnte, Jahrhunderte geherrscht. Einfach.
Ja.
Einfach aus dem Grund, dass sie Drachen hatten und sonst keiner.
Mhm.
Hast du Drachen, bist du halt der Chef.
Ja.
So.
Wäre heute wahrscheinlich auch so.
Genau. Und ich muss sagen, ich war sofort unfassbar hooked, mir das anzugucken, weil Game of Thrones, habt ihr es zu Ende geguckt, Game of Thrones?
Mhm. Ja. Beide?
Nicht so richtig befriedigend zu Ende gegangen ist. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
Anders.
Ja?
Ich fand's mega.
Okay.
Ja, ich auch.
Das ist gut. Und
aber ganz kurz, weil man hört ja wahnsinnig oft oder hat damals halt wahnsinnig oft gehört, dass ziemlich jeder unzufrieden war mit dem Ende. Und es da ja regelrechte Shitstorms gab, weil die Leute eben echt auf die Barrikaden gegangen sind und es Forderungen gab, dass das nochmal gemacht wird und so. Macht's nochmal richtig und so, wie wir das wollen und so. Und immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalten habe, die die Meinung geteilt haben, habe ich sie gefragt, wie hättest du es denn besser gefunden? Und da kam unisono eigentlich immer zurück, ja, weiß nicht, aber nicht so.
Nee, das
finde ich halt so bekloppt, weißt du?
Ich finde inhaltlich, mein Problem war nicht inhaltlich, wie das geändert hat. Das fand ich völlig in Ordnung, das so zu machen, sondern die Art, wie dahin erzählt wurde. Ich finde, man hat gemerkt, man hat die Stelle so ein bisschen gemerkt, wo eben keine Buchvorlage mehr war und das von so einem unfassbar komplexen Ding.
Aber das war doch weit vor der letzten Staffel und ich finde, da hat man es gemerkt.
Genau, und es wurde aber immer dünner und ich finde, das Ende war so, es war so ein bisschen wie, komm, wir müssen das Ding jetzt zu Ende bringen. Und ich finde, das hat man der ganzen Geschichte angemerkt. Also es war nicht mehr langsam erzählt, finde ich, und das ist ja das, wovon Game of Thrones so ein bisschen gelebt hat, dieses völlig Komplexe, dass irgendwie, wenn du 3 Wochen lang nicht drin warst, musst du erstmal wieder irgendwie ein riesen Poster mit den ganzen Stammbäumen und alles dir rauskramen, damit du irgendwie einen Durchblick hattest. Und das ging so ein bisschen fehl, das ging so ein bisschen flöten, finde ich. Es wurde immer mehr so... Action-Serie ist ein Quatschbegriff in dem Zusammenhang, aber mir hat so dieses unglaublich langsame, düstere Erzähltempo gefehlt. Das fand ich nämlich immer sehr positiv.
Witzig.
Also wenn man sich überlegt, wie lange das am Anfang sich alles rauszögert, bis man überhaupt was erfährt.
Ja.
Und so ein paar Sachen sind auch komplett dann untergegangen. Also zum Beispiel hier dieser Mentor von Arya Stark und so, der hat irgendwie im Ende ja gar keine Rolle mehr gespielt. Also
Tom Rashihas Rolle, ne?
Genau, ja. es waren so ein paar Loose Ends, wo ich so dachte, schade, da hätte man was drauf machen können.
Ja, so ein paar Sachen verpufften auch so ein bisschen. Ich weiß, was du meinst. Ich finde aber trotzdem, dass das was Episches hatte, weil also...
Episch war es auf jeden Fall.
Mir geht es nämlich eher so, dass ich fand, dass die sich in Staffeln bis dahin, also vor allem so, ich glaube 4, 5 war das eben der Punkt, wo die Bücher ausgingen und da sind die so ein bisschen auf der Stelle getreten. Erst recht gerade die Nummer mit dem mit Tom Blaschias Rolle und Arya Stark, wie die da ewig, also es hat sich für mich irgendwie im Kreis gedreht und dann ist lange, lange nichts passiert und deswegen fand ich das sehr erfrischend, dass dann in der letzten Staffel das Pacing wieder angezogen wurde und es halt so Schlag auf Schlag plötzlich ging. Und ja, das mag dann gehetzt wirken, wenn man das alles schon kennt aus den Büchern oder so. Aber
das Problem hatte ich zum Glück, also
hast du auch nicht,
Nee.
Aber ich habe mich ein bisschen von diesem Gedanken gelöst, dass bei diesen epischen großen Serien, die über mehrere Staffeln gehen, da hast du so viel krasse Folgen, die man da vorheben muss. Weißt du, diese Bluthochzeit oder diese eine Schlacht, wo Jon Snow halt
Battle of the Bastards
und so drin war und so, dass ich nicht unbedingt erwarte, dass die Serie jetzt am Ende mit der krassesten Szene von allen endet, so, weißt du? Da wären auch viele so, das muss jetzt am Finale, muss das krasseste sein und muss alles toppen, was zuvor da gewesen ist, so.
Ja.
Also, da sind meine Erwartungen nicht, sondern ich denke so, die letzte Staffel ist sicher nicht die beste, aber ist definitiv würdig. Also, da wäre mein Status.
Ich fand's, also, ich zerreiß auch nicht komplett, aber sozusagen den Peak hatte Game of Thrones für mich eben so um Battle of the Bastards oder Red Wedding oder so. Übrigens, Fun Fact, Red Wedding, der Coldplay-Schlagzeuger ist so krasser Fan gewesen, dass das sitzt so eine kleine Band oben, so mit so einer kleinen Pauke und so einer Fiddle oder so. Der Typ an der Pauke da ist der Coldplay-Schlagzeuger.
Na, das habe ich schon mal gelesen.
Ach, krass. Weil der so Bock hatte, da reinzukommen.
Ed Sheeran hat sich nochmal reingeschlichen in die Band. Hast du gehört mit Lady Gaga? Ich fand das so lustig. Lady Gaga ist bei so einem Musikfestival irgendwie oder bei so einer Preisverleihung und Ed Sheeran war auch da. Und sie dachte, er wäre der Kellner. Weil er hat so einen schwarzen Anzug und so hin und her. Und sie so, can you bring me a glass of water? Sagt sie so zu ihm. Er so, sorry, I'm Ed Sheeran. Und sie so, hi Ed. Can you bring me a glass of water?
Oh nein.
Okay, das ist super ignorant.
War schon ein bisschen.
Das kann doch auch nicht sein, dass sie nicht weiß, wer Ed Sheeran ist.
Das wundert mich.
Also, sie hat, glaube ich, auch nicht so richtig hingeguckt oder so. Keine Ahnung. Sie dachte halt, so ein Typ, okay, im Anzug steht am Tisch. Sie dachte wahrscheinlich, ist der Waiter.
Sehr schräg. Aber ich empfehle in dem Zusammenhang übrigens, ich glaube, zu einem Red Nose Day war das damals, haben Coldplay ein Musical zu Game of Thrones gemacht. Das ist so eine 10-Minuten-Folge auf YouTube, wo wirklich sehr viele der Hauptdarsteller dabei sind. Und das ist so lustig, scheiße, also Es ist wirklich von Liam Neeson erzählt, auch kann ich nur sehr empfehlen.
Ja,
muss man unbedingt mal reingucken.
Red Nose Day, Red Wedding.
Hm. Ja, SNL hat ja damals auch eine Menge Game of Thrones Scheiß gemacht, so das fand ich auch mal cool.
Ja, genau. Hm. Aber es geht sozusagen darum, dass diese ganze Geschichte erzählt wird. Und ich habe die Hoffnung, ich weiß noch nicht genau, wie das geplant ist, dass es wirklich nahtlos bis ungefähr der Geburt von Daenerys halt weitererzählt wird. Um es gleich mal vorwegzunehmen, weil ich das, es ist nicht so, dass man das jetzt anschaltet und lauter alte Charaktere wieder sieht, ja? Also 172, 200 Jahre ist zu lang.
Ja,
ja, genau, aber es gibt, glaube ich, ein paar Leute, die Hoffnung hatten, dass man sich sofort irgendwie wiederfindet. Aber die Locations, also das habe ich zumindest mit ein paar Leuten...
Ah ja?
Ja.
Ja, wieder, das ist ja ein Prequel. Also.
Ja, aber ich glaube, viele Leute wissen auch gar nicht, die hören nur das Spiel davor und ja, lesen sich keine, also wussten keine Jahreszahlen oder weiß ich was.
Dabei finde ich, dass man bei Game of Thrones wurde ja schon immer wieder dieser scheiß Mad King erwähnt. Und
genau,
da habe ich mir schon immer gedacht, boah, also wenn die das mal erzählen, erzählen die hoffentlich diese Figur, weil
genau,
der Typ hat ja einen Ruf, da ist ja mal alles zu spät. So, man würde gerne wissen, wie der abgegangen ist.
Genau. Und deswegen hoffe ich, ich weiß dann noch nicht genau, wie sie das machen würden, dass es sozusagen bis zu diesem Ereignis, wenn ja dann Jaime Lannister, den ja dann wieder alle kennen, sozusagen den aktuellen König damals abmurkst und damit das ganze Targaryen, diese ganze Targaryen-Dynastie beendet.
Mhm.
Ich hoffe, dass sie sozusagen bis dahin ungefähr kommen. Mhm. Wie sie das dann mit, wie alt dann Jaime Lannister ist und wie sie das dann lösen.
Ja. CGI.
Genau, wahrscheinlich. Was ich, um mal gleich Sachen zu sagen, die sozusagen richtig geil waren, der Komponist der Musik, der Ramin Djawadi, ist der gleiche, der, wie bei Game of Thrones. Das Intro ist sozusagen vom Style her sehr ähnlich. Die Musik ist sogar die gleiche und dann kommt, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt aus Game of Thrones, diese Map, wo dann diese ganzen Bauwerke und so hochgehen.
Ja,
so ähnlich ist das auch gemacht mit so Bloodlines. Tierisch geil, finde ich.
Mhm.
Und jetzt kommt's. Ich war wirklich, glaube ich, es hat 10 Minuten, 15 Minuten gedauert, dann war ich wieder da sozusagen. Also dann war ich wieder voll drin bei Game of Thrones.
Mhm.
Und Toni und ich haben auch in letzter Zeit selten, dass uns was so fesselt, dass man da nicht aufhören kann zu gucken. Und das war tatsächlich so, dass wir ein paar Mal wirklich wesentlich zu spät ins Bett gegangen sind, dafür, dass morgens jemand aufstehen will von uns dreien.
Mhm.
Und das hat uns wirklich so gekriegt, dass wir nicht aufhören konnten zu gucken. Und das ist genau, glaube ich, das, worauf wir als Game of Thrones-Fans gewartet haben.
Also obwohl anderer Cast und so, wirkt das auf dich trotzdem,
total.
Du hast trotzdem dieses
Game of Thrones. Genau, es ist natürlich der Iron Throne ist da, Red Keep, diese ganzen Szenerien sind ja die gleichen.
Mhm.
Und das ist halt so geil, das ist praktisch, du findest dich sofort wieder und du weißt ja auch in gewisser Weise, wovon geredet wird, weil in Game of Thrones, wenn man halbwegs aufgepasst hat, ja ständig über diese Ereignisse gesprochen wird.
Mhm.
Ja. Was ich sehr interessant war, es gab vier verschiedene Regisseure und das müsst ihr mal sagen, ob das üblich ist, weil ich mich mit sowas sonst nicht beschäftige. Die heißen Claire Kilner, Miguel Sapochnik, Greg Yaitanes und Greta Vasan Patel. Die haben jeweils drei Folgen gemacht. Die Patel hat nur eine Folge gemacht und was ich abgefahren fand, nicht in Reihe, sondern die Claire Kilner hat 4, 5 und 9 gemacht. Dieser Sapochnik hat 1, 6 und 7 gemacht. Der andere hat 2, 3 und 10 gemacht. 2, 3 und, nee, da habe ich irgendwas falsch aufgeschrieben. Und Episode 8 hat dann die Partei halt gemacht. Das fand ich total krass, weil ich finde, dass diese Serie trotzdem total aus einem Guss wirkt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich merke, dass zwischendurch Regisseure wechseln und dann wieder andere übernehmen und so. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst.
Das ist auf jeden Fall relativ gängig bei Serien, dass die zwischendurch irgendwelche Folgen übernehmen oder so, aber dass das natürlich trotzdem aus einem Guss sein sollte, also im besten Fall.
Naja, du hast ja in der Regel einen Showrunner.
Naja, klar.
Genau, und dieser Sapochnik, der die 167 gemacht hat, der hat tatsächlich auch Game of Thrones ein paar Folgen gemacht. Der hat Fringe gemacht, True Detective.
Mhm.
Dieser Yaitanes, ich kannte die alle vom Namen nicht, hat Lost, Heroes und Prison Break gemacht. Die Patel hat The Magicians und Dead to Me gemacht. Also es sind auch echt alles Sachen, die ich ganz geil fand. So, also alles Serien, die ich mir gerne angeguckt habe. Und was ich vor allem, da seid ihr mir wahrscheinlich minimal voraus, den Effekt hättet ihr wahrscheinlich nicht ganz so krass, was ich bei Game of Thrones beim bei Game of Thrones schon geil fand. Außer Ned Stark kannte ich eigentlich niemanden. Wirklich so. Es waren alles so frische Gesichter.
Ja.
Und das ist diesmal tatsächlich auch wieder. Also ein paar kamen mir bekannt vor. Also zum Beispiel Graham McTavish, der hat irgendwie bei The Witcher und Der Hobbit und Outlander, das ist so ein klassisches Mittelalter-Gesicht irgendwie.
Ja.
Den kannte ich tatsächlich. Matt Smith, der den Daemon Targaryen spielt, den kannte ich zum Beispiel nicht. Super markantes Gesicht.
Ja, hast du nicht The Crown gesehen?
Nee, The Crown habe ich, genau, das wusste ich, dass der 20.
Last Night in Soho war schon auch nochmal so ein Ding. Der heißt gerade, der ist gut dabei. So, das,
okay, geil.
Den kennt man.
Den fand ich tierisch. Dann, ich glaube, bei Solo hatte ich drüber gesprochen, dass ich Emilia Clarke ja auch ganz toll fand. Und witzigerweise Millie Alcock, die Schauspielerin für, und jetzt kommt's, ist das ein Spoiler, wenn ich jetzt sage, die Schauspielerin für die, weißt du, worauf ich hinaus will?
Ja.
Kann man das sagen?
Das ist jetzt die Frage. Also, weil das ja bei der Serie schon auch mit einem Clou.
Genau.
Dass die krasse Zeitsprünge haben, deswegen das mit den 172 Jahren, das hat sich ja dann schon nach Folge 2 und 3 komplett relativiert. Also die kommen wahnsinnig schnell vorwärts hier.
Ja, genau. Mhm.
Und das ist aber auch eben, finde ich, dann für mich einer der großen Pluspunkte und gleichzeitig aber auch ein Problem.
Mhm.
Ein bisschen paradox. Aber das Casting bei der Serie ist halt ein Riesenthema.
Ja.
Durch die Zeitsprünge, die erzählen.
Genau.
Deswegen, ich weiß nicht, wie du das handhaben willst. Ich gehe mal nicht davon aus, dass du jetzt drüber sprechen wirst, wer hier stirbt und wer nicht. Und
nein,
so.
Nein, überhaupt nicht. Nee.
Aber ich glaube, dass das hier, dass es hier Zeitsprünge gibt und dadurch Umbesetzungen, das ist, glaube ich, kein Geheimnis.
Okay, genau. Also, genau, dann die Rolle, die Millie Alcock spielt, die wird sozusagen ausgetauscht. Und das war, ehrlich gesagt, natürlich auch, weil sie halt älter geworden ist. Ich glaube, es ist ein Zeitsprung von 20 Jahren oder so war das.
Ja, also über die Dauer ja, aber die erzählen genau. Halt von einer Folge auf die nächste mal kurz einen Zeitsprung von 10 Jahren.
Genau.
Okay.
Und dann hast du halt eine Umbesetzung.
Genau, und Rhaenyra heißt die. Ich habe es übrigens, das gestehe ich, mit Toni dann irgendwann auf Deutsch geswitcht, weil es unglaublich komplex einfach wieder wurde und wir dann so ein bisschen ausgestiegen sind und auch Toni dann drum bat, ob wir das auf Deutsch gucken können. Man kann es übrigens sehr gut auf Deutsch gucken. Das Einzige, was mich unfassbar nervt, ist, dass solche Namen wie Hightower,
dass die übersetzt werden.
Dass die übersetzt werden. Das fand ich schon bei...
Das war mit Jon Snow auch schon.
Genau, das haben wir auf Englisch geguckt. Genau, Jon Schnee finde ich halt super albern. Und Hightower, Hohen Turm,
oh,
weiß
shit.
Ich jetzt, okay. Weiß jetzt auch nicht. Ging bei Police Academy damals ja auch. Ja,
stimmt, ja.
Da hieß der ja auch
der
einfach.
Der hieß halt. Auch einfach Hightower, ja.
Genau.
Vielleicht wollten sie da Verwechslungen.
Aber siehst du zum Beispiel gerade der Hightower hier, das Rhys Ifans, ist halt auch ein sehr bekannter Name.
Genau.
Genauso wie das Oberhaupt von der Targaryen-Familie.
Das ist ja. Nämlich, das war ziemlich witzig. Ich dachte, ich meine die ganze Zeit zu tun, ich kenne den irgendwoher. Ich kenne den.
Den Hightower.
Nee, genau. Mhm. Also Rhys Ifans wird er ausgesprochen.
Rhys Ifans, ja.
Und da habe ich gegoogelt. Und du wusstest wahrscheinlich sofort, wer das ist.
Ja, ne? Ja, klar.
Genau, das ist halt Spike aus Notting Hill,
ja, klar.
Der sozusagen ohne Hose die Tür, in Unterhose die Tür aufmacht, als die ganze Presse davor steht.
Und dann,
das war ein bisschen schwierig, die nächsten 5 Minuten den Typen ernsthaft anzugucken. Aber
er hat ja ein bisschen was gemacht seither, aber ja, das
genau.
Ist er.
Aber ich finde, den fand ich zum Beispiel spitzenmäßig oder auch den Paddy Considine,
der ist super.
Der den König.
Ey, die Maske ist schon krass, ne?
Ja, Viserys spielt, also super. Ich, das finde ich halt, das.
Der
das,
verwest ich, halt so langsam und das ist halt okay. Die Maske ist halt echt krass.
Aber das ist genau das, worauf ich hinaus will. Ich kenne die, es sind keine Schauspieler, die mich die ganze Zeit umgeben irgendwie, also keine super krassen Blockbuster-Typen. Und ich feiere wirklich fast jede einzelne Rolle davon, muss ich sagen. Also ich finde die alle, spielen das alle so geil zusammen. Auch die Millie Alcock, die jüngere Rhaenyra spielt, musste ich mich kurz irgendwie dran gewöhnen, fand ich dann aber auch ganz toll. Und dann, es war so ein bisschen so, als ich gerade so dachte, ey, die finde ich richtig, richtig gut, wo sie halt ausgetauscht.
Gibt's den Zeitsprung,
genau,
ja.
Durch
mir auch
Emma
so.
Darcy, die das auch total geil macht.
Aber die, also ich weiß nicht, ich habe mich in der ersten Folge mit ihr dann echt schwer getan. Wobei die ja da auch, was handlungsmäßig passiert, ist ja dann schon auch wieder voll auf die 12.
Genau,
so, denkst
das
auch
holt
gleich
einen
so,
ziemlich schnell wieder
wow,
ab.
Wow, okay. Ja. Aber irgendwie ist die archetypisch ein anderer Typ, finde ich. Weil diese Kleine, die hat halt schon was krass Rebellisches und auch optisch sind sie ja schon ein bisschen davon weggegangen.
Genau.
Ich finde aber, dadurch, dass sie so einen langen Zeitraum erzählen, du dann auch erfährst, was in der Zwischenzeit passiert ist, erklärt sich das relativ gut, dass sie sich so verändert hat.
Ja, das stimmt.
Und das macht die Schauspielerin ja schon auch sehr gut, dass die im Kern trotzdem noch einiges von der Jungen hat.
Genau, finde ich auch. Habe ich übrigens gelesen, dass der Regisseur den beiden nahegelegt hat, sich nicht zu unterhalten. Also nicht miteinander zu kommunizieren.
Ah ja?
Ja, erst sozusagen, wenn alles durch ist, weil er Angst hatte, dass sie sich zu schnell besprechen in dem, was sie machen. Also er wollte nicht, dass sie sozusagen sich irgendwie gegenseitig in irgendeiner Form kopieren. Fand ich irgendwie schräg, weil eigentlich würde das ja in meiner Welt ein bisschen zuträglich sein.
Hätte ich jetzt auch gedacht, ja.
Aber er wollte es gern verhindern. Er wollte sozusagen, dass beide ihre persönliche Note da so mit reinbringen.
Ja, aber dann ist es wahrscheinlich wirklich einfach durch den Bruch, den die erzählen, den es in den 10 Jahren gegeben hat, dass das einfach jetzt eine neue Person ist.
Genau.
Aber so wirkt es dann halt auch als Zuschauer. Also man braucht einen kurzen Moment, finde
ich. Genau, also die ist natürlich auch wesentlich, wesentlich reifer als die Millie Alcock, aber das trägt der Sache ja bei. Also genau, wie du sagst, da sind ja einige Sachen passiert, wo du denkst, ja natürlich ist danach jemand nicht mehr so dieses Mädchen. Weil
die hat halt was krass Unschuldiges, ja, genau. Als Mädchen. Ja.
Und was ich bei ihr aber cool fand, genauso wie bei dem Matt Smith, dass diese Targaryens ja irgendwie was sehr markante Gesichtszüge haben oder zumindest irgendwas Spezielles immer haben. Du guckst sie halt an und denkst so, der sieht jetzt nicht so 0815 aus. Und das fand ich bei Millie Alcock zum Beispiel total krass. Also dieses Unschuldige und trotzdem ja, dieses starke Frauenthema ist ja eh bei Game of Thrones ganz gut durchgezogen. Ja, ja. So.
Nee, Casting ist hier super.
Genau.
Was ich aber halt schade finde, gerade jetzt im Hinblick auf Matt Smith, weißt du, weil alle Rollen wurden dann nach dem Zeitsprung umbesetzt, bis auf eben Leute wie Paddy Considine und Matt Smith und
Leute, die eh schon so alt waren, ja.
Naja, aber das Ding ist halt, und klar erzählen die ja bei den Targaryens eh, dass die ewig alt werden, oder? Die altern ja nicht wie normale Menschen, die werden ja viel älter. Und dann darüber habe ich mir das so ein bisschen erklärt, dass sie ihn drin behalten, weil ihn hätten sie sonst eigentlich auch umbesetzen müssen, weil er altert halt irgendwie als einziger so gar nicht. Bei Paddy Considine lösen sie halt sehr viel über die Maske, dass der...
Dadurch, dass er zerfällt, wie du meinst.
Genau, da siehst du halt auch, dass der älter wird. Am Anfang ist er noch relativ frisch. Und dann verwest er halt immer mehr. Aber Matt Smith altert halt überhaupt nicht.
Ja, genau, das stimmt.
Und das ist dann eben, was ich vorhin meinte, so ein bisschen die Krux, dass das Casting eigentlich echt super ist. Aber bei solchen Namen, wo es dann natürlich wichtig ist, dass die auch drin bleiben.
Genau, ich hätte mich, glaube ich, also hätten sie den auch noch ausgetauscht, dann hätte ich mich, glaube ich, echt, also es gab so ein paar Anker, also das fand ich irgendwie schon okay.
Aber fandst du das eher positiv? Ja,
ja, eigentlich schon. Also sonst wäre ich, glaube ich, die ganze Zeit bei jedem Gesicht hängen geblieben und hätte gedacht, wer ist das jetzt gleich nochmal, wer soll das gleich nochmal sein?
Das wird ja auch wirklich erschwert, weil ich habe das natürlich im Original geguckt und ich glaube nicht, dass das auf Deutsch einfacher gewesen wäre. Es wird einem wirklich schwer gemacht, weil die alle super ähnlich heißen.
Mhm, genau.
Also der eine heißt Aegon, der andere heißt wie
Baelor und was alles oder Viserys auf jeden Fall so.
Also dann
gibt's
keine Rhaenyra, eine Rhaena, eine Rhaenyra und also so sowas. Also die heißen alle verdammt ähnlich. Dann denkst du immer so, wer war das jetzt nochmal von dem sprechen?
Genau, und die heißen ja auch teilweise dann, also die, wie es ja bei Monarchien nun mal so ist, erben die ja dann. Dann gibt es den nächsten Viserys und den nächsten, weiß ich was.
Und ich habe mich dann immer versucht dran zu erinnern, wie hieß denn der Mad King, weil der Name ist ja auch, der wird ja andauernd gedroppt.
Ja.
Und ich habe es aber nicht mehr zusammenbekommen, weil es auch irgendwas mit A war. Aber eben, ich wusste nicht, hieß der Aegor, weiß nicht was.
Ja, ich glaube, das war dann auch war das Aegon der Dritte? Oh Gott.
Aber also der hieß auch Aegon, ne?
Genau, der sozusagen Aegon der Erste ist der Eroberer, der damals dann mit den Drachen ankam und einfach den Thron übernommen hat.
Der ist also quasi noch vor House of Dragon.
Genau, der ist noch davor, genau.
Weil das gibt da ja auch schon 2 Aegons oder was?
Ja, genau. Also
es gab schon den Aegon in der Olsenbande. Also das ist schon eine ganze Weile her. Also,
das ist auch so ein Aegon, Alter.
Was ich übrigens total interessant fand, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, ich habe so ein bisschen dann angefangen, gestern im Zug noch zu lesen über diese ganze Geschichte, dass diese Targaryen-Familie kommen ja alle von einer aus Old Valyria heißt das. Old Valyria, ich weiß nicht, wie man es auf Englisch ausspricht.
Bei Game of Thrones gab es ja auch schon Valyrian Steel.
Genau, und das ist eine Riesenstadt auf Essos gewesen, wo es eben diese Familien, wo es die Targaryen und die alle dieser Rasse, sag ich jetzt mal, angehörten, die irgendwann rausgefunden haben, ey, wir können Drachen zähmen. Und irgendwann gab es einen riesen Vulkanausbruch, das ist jetzt sehr kurz erzählt. Irgendwann gab es einen riesen Vulkanausbruch, so Vesuv-mäßig. Alle sind gestorben, außer das Haus Targaryen und deren Drachen. Und das Witzige ist, wenn man sozusagen zurückgehen würde in die Zeit und da anfangen würde, dann würden die Targaryen-Familien nicht mal unter den Top 40 Familien von Old Valyria sozusagen sein. Das ist eine komplette Durchschnittsfamilie. Die haben einfach nur als einzige überlebt. Also unter den Blinden ist der einäugige König, so nach dem Motto. Okay. Die hatten einfach Glück und konnten deswegen so, ach krass, keiner mehr übrig. Wir haben Drachen, sonst keiner. Und daraus entstand dann halt diese Dynastie. Aber eigentlich sind sie eine totale Durchschnittsfamilie. Das fand ich ganz interessant.
Okay, den nächsten Nerd-Episode.
Aber wirklich.
Fand ich auf jeden Fall ganz gut. Eine Woche
jetzt muss ich mal fragen, weil ihr seid jetzt das Casting durch und so weiter. Ich warte die ganze Zeit, dass ihr die tolle Olivia Cooke erwähnt, die ich ja sehr, sehr gerne gucke und mag. Sehr gerne gucke.
Sehr gerne gucke.
Gibt es da einen Grund, warum die jetzt nicht aufgeführt worden ist von euch?
Nö.
Weil die kennt man ja definitiv auch.
Nee, ja klar, die habe ich auch noch da stehen. Über die habe ich sogar noch einen Fun-Fact. Die hatte Game of Thrones nämlich nicht gesehen. Ah, ja. Die hat die Rolle bekommen und hat sich danach dann Game of Thrones alle Staffeln angeguckt.
Da habe ich auch noch einen Fun-Fact. Da gab es neulich einen Skandal in einer Pressekonferenz, wo nämlich, wie heißt er? Hier, die Original Targaryen, Clark, Emilia Clarke.
Emilia Clarke, ja.
Wo Emilia Clarke in der Pressekonferenz saß und die gefragt hat, wie finden Sie denn die House of Dragon Serie? Und sie dann gesagt hat, sorry, ich habe keine einzige Folge bisher gesehen.
Das so finde ich auch krass.
Leicht verschüchtert und leicht so mit ihrem sympathischen britischen Lächeln so. Und hat sich dann geoutet, hat gesagt, die hat noch nichts gesehen davon.
Nein, aber du hast natürlich recht. Olivia Cooke spielt Queen Alicent Hightower oder Hohenturm, wie man sie auf Deutsch nennt. Wie gesagt, ich freue mich total, dass es diese Serie gibt und bin total im Game of Thrones Fieber. Und das muss ich sagen, das habe ich von meinem Kumpel Timo Schaaf zum Beispiel gehört. Der meinte, 20 Minuten gucken, dann bist du wieder drin. Und jetzt kommt's, warum ich meinte, das ist auch Thema. Wir haben nämlich extra auf seinen Rat hin die Ringe der Macht zuerst geguckt.
Ah ja.
Weil, und das muss ich wirklich sagen, ich finde, das kann, also das hält nicht so richtig mit. Ich habe mich total auch darauf gefreut. Ist natürlich total was anderes, ja. Aber ich finde dafür, dass, ich habe es mal rausgeschrieben, eine Folge bei Ringe der Macht kostet umgerechnet knapp 90 Millionen. Ja, also insgesamt 715 Millionen hat die Ringe der Macht, ich glaube, es ist die teuerste Serie, die je gedreht wurde.
Das kann nicht sein mit den 90 Millionen.
Na, 715 Millionen hat die erste Staffel.
Ja, aber weil die das ja gleich auch auf 8 Staffeln, glaube ich, angesetzt haben.
Nee, das aber nicht. Es ist, glaube ich, die teuerste Serie.
Das zweifelsohne, genau. Ja.
Aber
die Zahl, die kommt mir gerade ein bisschen seltsam vor.
Man kann es ja nochmal recherchieren, aber das ist auf jeden Fall das, was ich angeblich über die erste Staffel, ich habe es extra rausgesucht.
Also die erste Staffel hat 715 Millionen gekostet.
Das war,
ich habe schon auch gehört, durchschnittlich ungefähr 1 Million pro Folge. Das war wohl
nein, so. Das ist ja auch Quatsch.
Nee, das geht ja nicht allein.
Game of Thrones hat ja schon 6 Millionen gekostet.
Genau, und genau, und House of the Dragon kostet 20 Millionen pro Folge. Also deswegen, ich finde das gar nicht so absurd, ehrlich gesagt.
Das siehst du auch da wieder, das kann fast nicht sein, Alter. Wenn eine Folge Game of Thrones 6 Millionen gekostet hat, dass House of Dragon eine Folge 20 Millionen kostet.
Ja, Energiekrise und so.
Aha.
Wird ja nichts billiger. Nein, aber das, ich glaube schon, dass es stimmt. Es ist ja unfassbar geiles CGI. Angeblich sind alle Feuer übrigens wiederum dann echt in der ganzen Serie. Also irgendwie einiges in Brand gesetzt und alles. Worauf ich auf jeden Fall hinaus will, ich finde, wenn man das, weil es ja nun unglücklicherweise in Anführungsstrichen auch gleichzeitig ungefähr rauskam, bin ich auf jeden Fall total Team House of the Dragon und Ringe der Macht stinkt dann dagegen ganz schön ab. Also der Herr der Ringe-Fan in mir sozusagen finde das auch gut und auch das werde ich weiter gucken. Aber ich finde, House of the Dragon ist so, das hatte früher der Sänger meiner ersten Indie-Band immer gesagt, Game of Thrones ist so ein bisschen wie Herr der Ringe mit Bumsen, Kacken, und einfach viel und brutaler.
Blut, ja,
genau.
Und ja, deswegen finde ich die auch schwer vergleichbar.
Ja, aber es ist ja, man so ist halt.
Die großen Franchises jetzt im Fantasy-Genre auch so.
Genau, eben weil es halt Fantasy ist, ja. Aber
also ich
empfehle auf jeden Fall die Reihenfolge trotzdem so rum. Okay. Also, weil ich finde, sonst ist irgendwie, kann ich verstehen, dass dann, wenn man gerade aus House of the Dragon kommt, aus diesem ganzen Geballer und echt, sehr erbarmungslosen Genre und dann sozusagen dieses dann wesentlich nettere Ringe der Macht anguckt. Also glaube ich, hätte für mich ein bisschen abgestunken. Und ich habe auch
Ich habe die parallel geguckt, was überhaupt nicht geholfen hat.
Nee, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, das war verwirrend stellenweise.
Aber ich kann, glaube ich, direkt meinen Finger rauflegen, jetzt wo ich die Hälfte der Folgen von der Lord of the Rings Serie geguckt habe, weiß ich genau, was mich stört. Und da bin ich schon optimistisch, was House of Dragon angeht, was die Besetzung angeht. Weil ich finde, den Cast von der Lord of the Rings Reihe finde ich unheimlich blass. Mhm. Und wenn du die Charaktere siehst, die teilweise jung verkörpern, sei es Cate Blanchett oder
ja, genau.
Aber gerade ihre Besetzung ist doch super, Alter.
Nein, Mann, ich finde die null charismatisch. Mir wäre es völlig egal, wenn die alle draufgehen in einer Folge.
Also gut, mir geht es mit dem Großteil des Casts auch so. Mhm. Ich finde es zum Teil halt auch da wieder, aber das ist nun mal die Zeit, in der wir leben. Es gab da ja auch Shitstorm wegen Elfen, die plötzlich schwarz sind und diesen Hobbit-Vorfahren und so, ne? Aber du weißt, was ich meine. Ja, deswegen, für mich fühlt sich da auch manches so ein bisschen forciert an.
Ja.
Aber gerade was ihre Besetzung angeht, also quasi die junge Cate Blanchett, die finde ich sensationell besetzt. Weil überleg mal, was das für eine Herausforderung ist in der Besetzung.
Das stimmt.
Du brauchst jemanden, der nicht nur irgendwie im Wesen das von einer jungen Cate Blanchett hat. Mhm. Die muss noch badass sein, aber eigentlich super zierlich, weil Elfe oder Elbe oder wie auch immer das heißt.
Elfen heißen die auf jeden Fall nicht.
Nein, Elben. Sind Elben, ne?
Ja.
Ja, ja, aber sprechen auf Englisch ist ja Elves, ne? Deswegen ist es immer so, bin ich da immer, glaube ich, am Hin- und Her-Switchen. Wie auch immer, das ist fürs Casting eine echte Herausforderung. Und ich finde, mit der haben die das echt gut hinbekommen, Alter. Weil ich hielt das, als ich gehört habe, dass die Rolle in Jung erzählt wird, ich hielt das für unmöglich erstmal in der Besetzung. Okay.
Also ich finde, die trägt das nicht. Und deswegen bin ich jetzt, wenn ich jetzt hier höre, so Leute wie Paddy Considine oder Matt Smith und diese ganzen Schauspieler, da bin ich schon der Meinung, dass das schauspielerisch für mich auf einer anderen Liga ist als hier. Auch hier der...
Ja, aber es ist auch eine ganz andere Inszenierung. Die männliche Hauptrolle hier. Super schwer zu vergleichen, Alter.
Das stimmt. Also es ist natürlich viel rougher.
Ja.
Also
ja, eben. Bei so Game of Thrones hatte ja auch schon immer den Anspruch, dass das quasi sich so echt anfühlt, möglichst. Ja. Weißt
genau.
Du? Und Herr der Ringe war schon immer eine komplette Fantasiewelt, irgendwie auch mit eigenen Regeln. Und die Gewaltdarstellung war ja auch speziell, also immer wenig blutig eigentlich und trotzdem aber halt irgendwie Orks und Shit, Schlachten, weißt du?
Ja, es wird mal was abgeschlagen, aber dann sieht man nicht viel davon, genau. Aber ja, also ich bin da aber tatsächlich auch so richtig, wie gesagt, allein das Fantasy-Herz bei mir lässt mich Ringe der Macht auf jeden Fall weitergucken und ich freue mich da auch drauf, aber ich finde eben, genau, diese Intensität, die House of the Dragon mitbringt, hat Herr der Ringe irgendwie nicht.
Nein, also ich finde sowas wie House of Dragon natürlich auch geiler. Mhm. Mhm. Aber ich habe mit House of Dragon so ein, zwei Probleme, gerade im Hinblick auch auf Game of Thrones, weil für mich ist das schon hart Fanpleasing, was die da betreiben, was ja nicht immer schlecht sein muss. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, dass die auch da wieder so ein bisschen gezwungen durch die Zeit, in der die Erwartung halt immer ist, dass die da noch einen draufsetzen, habe ich das Gefühl, dass die Gewaltdarstellung bei House of Dragon nur deswegen so explizit ist. Das ist nicht immer für die Handlung notwendig. Die bauen hier aber zum Teil echt, also, weil ich habe das auch wieder mit ein paar Leuten geguckt, die nicht solche Horrorfilme gucke, wie ich sie gucke. Mhm. Und deswegen, was Gewaltdarstellung angeht, eher so ein bisschen, die halten sich dann auch gerne mal irgendwie ein Kissen vors Gesicht und so, wenn es blutig wird. Und für die war das viel zu krass. Die fanden das stellenweise echt?
Okay.
Überzogen mit der Gewaltdarstellung. Und für mich fühlte sich's einfach so an, dass die hier halt noch mehr schocken wollen als bei Game of Thrones, weißt du? Und
aber
noch einen draufsetzen.
Noch mehr?
Und
aber das
ja,
es
ist auf jeden Fall. Ja, die
also
Gewalt ist in der Frequenz, weißt du?
Ja.
Bei Game of Thrones hattest du halt so einzelne Momente, die hart blutig waren. Mhm. Aber es war nicht so durchgehend.
Ja, das verstehe ich.
Und hier hast du halt wirklich viel unnötige Gewalt.
Also was ich... Es geht ja um Monarchie und Erbfolge, es geht dementsprechend auch viel um Geburten und so. Und natürlich in Zeiten, wo es keine Geräte und alles dafür gibt. Die Szenen, wo es so um Geburten und sowas geht, die fand ich teilweise auch wirklich, wirklich, wirklich krass.
Es ist halt schon manchmal so ein bisschen mit der Brechstange nasty gemacht, dass du so Ekelmomente hast. Mhm. Und das ist für mich...
Wirkt so gewollt,
ja. Es fühlt sich halt nach diesem Shock-Value an, wo die noch einen draufsetzen wollten im Vergleich zu Game of Thrones, weil es nicht immer notwendig
vielleicht ist. Vielleicht ist das mal Fanpleasing, ist wahrscheinlich auch nicht falsch, weil was ich in dem Zuge auch gelesen habe, dass das bleibt nicht das letzte Game of Thrones Spin-off. Also geplant sind drei.
Da wird das ausgeschlachtet.
Genau, Alter. Drei sozusagen Real-Life-Serien, drei animierte und ein Bühnenstück.
Das auch noch. Okay.
Dran.
Wow.
Bühnenstück.
Ja. Mhm. Also animiert kann ich mir vor allem gar nicht vorstellen. Fand ich bei Star Wars ja aber auch nicht, bis ich es geguckt habe und dann einfach voll geil fand. Und wahrscheinlich ist das so ein bisschen bei mir auch eine Analogie zu diesem Star Wars Fandom, dass ich freue mich über alles, was da kommt. Ja, weil klar. Ich bin nicht der Typ, der jetzt Game of Thrones nochmal guckt. Das ist irgendwie, ich gucke manchmal so auf YouTube, wenn da irgendwie eine coole Szene angibt, dann gucke ich und denke, ach, das war geil und so. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht der Typ, der Serie nochmal guckt, weil dafür komme ich zu wenig dazu und dafür liegt zu viel auf der Halde sozusagen, dass ja, ich unbedingt gucken will. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn jemand dieses Bild einfach jetzt vergrößert und diese ganzen Fragen klärt. Also dieses Puzzleteil-Ding ist halt so tierisch, finde ich. Und es ist ja einfach, also in meiner, habe ich ja schon gesagt, in meiner perfekten Vorstellung gehen die das jetzt wirklich alles durch, bis dann, keine Ahnung, Daenerys geboren wird oder bis halt der Kingslayer aktiv wird oder weiß ich was. Und das fände ich halt richtig geil. So, wenn die einfach keine Fragen da übrig lassen. Mhm. Und ich meine, dass natürlich, nachdem wir Game of Thrones alle gesehen haben mit drei Drachen irgendwie, die irgendwie schon alles in Schutt und Asche gelegt haben, dann bin ich mal gespannt, wie so Krieger aussehen mit 14 Drachen. Das wird, glaube ich, da gibt's wahrscheinlich keine Gewinner, kann ich mir vorstellen. Race. Aber da freut man sich natürlich irgendwie ein bisschen drauf. Das okay. Finde ich, also be my guest. Ich habe da total Bock drauf.
Und Game of Thrones klingt ja so, als wäre das für dich eine klare 10.
Nö, aber also eine 9 auf jeden Fall.
Ah ja?
Ja.
Okay.
10 weiß ich nicht, 10.
Also das, für mich geht's nicht besser als das, was das Genre angeht.
Ja, das stimmt. Also es ist wieder die Frage. Also wie gesagt, ich bin ja trotzdem, gebe ich ehrlich zu, hätte ich jetzt die ersten 3 Staffeln bewerten müssen, klare 10. So 4 wahrscheinlich auch noch. 6 waren es insgesamt, ne?
Nee,
7 sogar.
Ich glaube auch.
Genau, dann wahrscheinlich bis Ende Staffel 4 hätte ich wahrscheinlich eine 10 gegeben und dann wurde es so ein bisschen so, als wenn jemand so durchgeschüttelt, komm, wir müssen fertig werden. Mach mal hin jetzt. So. Aber deswegen, es ist, also mir fällt jetzt keine geilere Fantasy-Serie ein, sag ich mal so.
Nee.
Aber da hatten wir schon so richtig, also obwohl Star Wars fällt natürlich irgendwie auch dann in Fantasy und dann ist Star Wars natürlich, da gibt's halt 10er.
Klar.
So, auch nicht alle, aber da gibt's 10.
Hm. Okay. Ja, weil ich frag nur, weil ich war schon so ein bisschen underwhelmed, nachdem ich angefangen habe mit House of Dragon.
Ja, witzig. Ich weiß nicht, woran es lag. Wir waren total overwhelmed und total hooked und das hatten wir seit langem nicht mehr. Und ich glaube, es ist so das größte Kompliment, was ich heutzutage in der Serie machen kann.
Klar.
Weil ich erinnere mich an Zeiten, wo ich halt noch kein Kind hatte und irgendwie alleine gewohnt habe und dann war halt egal, ob ich Heroes jetzt noch bis 6 Uhr morgens durchgucke und dann halt pennen gehe. So.
Klar.
Und so ein bisschen dieses Gefühl hat mir das so wiedergegeben, dieses ein bisschen, es ist ein bisschen wie früher. Mhm. So, und Game of Thrones war da wahrscheinlich auch so ein bisschen.
Weil du immer weiter gucken wolltest.
Und, immer weiter gucken wolltest und dann irgendwann musste man halt sagen, wenn wir jetzt ins Bett gehen, können wir noch 4 Stunden pennen, lass mal machen. Und dann ist das halt was anderes.
Aber dann ist natürlich auch clever, sich das anzugucken, wenn es halt schon komplett draußen ist.
Genau, hatten wir auch. Genau, das fände ich, glaube ich, das finde ich irgendwie nicht mehr zeitgemäß, muss ich dazu mal sagen. Ich finde, eine andere Serie, die in die engere Auswahl gekommen wäre, so, das nervt mich, dass ich da wöchentlich drauf warten muss. Ich finde das nicht mehr zeitgemäß tatsächlich.
Witzig.
Apple TV hat da ja so eine Krankheit irgendwie. Die machen ja das mit allen Serien.
Naja, ich finde gerade bei Serien, die mit so einem Production Value daherkommen, finde ich das cool.
Nur.
Ja.
Ich finde, ja, das hat auch so ein bisschen so diesen Event-Charakter. Es gibt ja auch
dieser
Freundeskreis, die dann immer trifft einmal die Woche und dann diese Serien so zelebrieren. So. Das
stimmt, das haben wir aufgelegt. Ja. Genau, das bei Star Wars ist das sozusagen, war das ganz geil. Das gebe ich zu. Da haben wir so eine Gruppe, da treffen wir uns und dann gucken wir Star Wars.
Ja,
und dann, im Idealfall haben wir eine Woche nicht geguckt und können dann, oder 2 Wochen, ich glaube, da haben wir 3 Folgen hintereinander geguckt und dann noch irgendwie 7 Folgen Tales of the Jedi und es war so, boah, totaler Overkill. So. Mhm. Das ist geil, aber ich glaube, es ist so ein bisschen auch eine Lifestyle-Frage, so, ich kann halt sozusagen, oft kann ich einfach an dem Abend, wo es rauskommt, dann nicht und dann will ich es aber gleich sehen und dann werde ich irgendwie überall gespoilert und dann muss ich irgendwie alle Seiten deabonnieren und weiß ich was alles. Das nervt mich alles und deswegen, wenn ich kann, mache ich das gerne so in so 3, also House of the Dragon haben wir, glaube ich, in 3 oder 4 Tagen einfach durchgeballert und das ist halt geil.
Ja.
Ja, wir haben ja hier schon festgestellt, dass Lee und ich da anders ticken. Ich bin ja kein Freund von Bingen. Ich finde, man muss auch mal die Folgen atmen lassen zwischendurch und ein bisschen würgen lassen und so einen Cliffhanger ja, auch mal sacken lassen, anstatt gleich irgendwie 2 Minuten später zu gucken, wie der Cliffhanger sich auflöst. Das ist eigentlich nicht Sinn der Sache.
So, jetzt mache ich mich wahrscheinlich, also das findet ihr wahrscheinlich richtig schlimm. Toni und ich sind so, es kommt der Cliffhanger und dann gucken wir noch die nächsten 10 Minuten der ersten Folge, weil wir, Alter, einfach nicht ins Bett gehen wollen und nicht wissen wollen, was da los ist. Aber das ist ehrlich gesagt trotzdem auch wieder ein Kompliment an die Serie.
Habe ich auch schon gemacht.
Genau, es ist ja, so ein Kompliment, weil ich will, weil es so spannend ist,
weil ich die Situation einfach aufgelöst haben wollte.
Genau. Also, ja. Ich will nicht im Bett liegen und die ganze Zeit mir ausmalen, wie es weitergeht, sondern ich will es dann einfach wissen.
Und dann kennst du
der Inbegriff eines Menschen, der es in seinem Leben zu nichts gebracht hat.
Ja. Vor allem am schlimmsten finde ich ja, wenn die so einen Cliffhanger bringen und dann willst du die nächste Folge gucken, um diese Situation aufgelöst zu bekommen. Und dann ist das aber eine Episode, wo sie in der Handlung komplett 20 ja, genau, Jahre zurückspringen und es ist so eine komplette Flashback-Episode. Ja, genau. Und denkst, ah, Alter, ihr Wichser.
Nee, das dachte ich auch. Das gab's
Better Call Saul ganz gerne gemacht und so, boah, Alter.
Ja, und dann passiert nämlich was, dann guckt man die Folge noch ganz durch und guckt dann die ersten 10 Minuten der nächsten Folge.
Um die Situation von der Folge davor endlich aufgelöst zu bekommen. Ja,
Problem.
Okay. Also, meine Gegenantwort ist, Cliffhanger sind ja jetzt auch nicht eine rein romantische Erfindung, sondern es ist ja auch wirtschaftlicher Natur. Und das umgehe ich damit einfach. So.
Fickt euch mit euren Marketing-Ideen.
Das ist keine künstlerische Entscheidung, sondern es ist alles Marketing.
Ich finde einfach.
Naja, aber also warum ein Cliffhanger existiert, ist ja wirklich logisch.
Ja, klar, aber.
Dass du dranbleibst.
Naja, aber über welchen Zeitraum muss man denn dranbleiben? Also, wenn du die nächste Folge 5 Minuten später guckst, dann musst du keinen Cliffhanger, weil da bist du sowieso dran. Aber früher war es ja so, im Sommer war der Staffel zu Ende und du musst 1 Jahr warten auf die nächste Staffel.
Ja, Alter.
Und gerade dieses Jahr musst du ja dann irgendwie, musst du mit einem Bang aufhören.
Aber gerade, das ist halt, also das hasse ich am meisten, wenn am Staffelende ein fieser Cliffhanger ist.
Ey, da hatte ich aber schon Serie, wo ich gesagt habe, Alter, ich kann's, okay, das freue mich so auf die nächste Staffel.
Ja, aber das war bei mir schon auch immer gemixt mit einer Menge Frust. Wut, weil ich halt dachte, ihr Wichser, Alter, und jetzt soll ich 1 Jahr warten. Walking Dead war so ein Spezialist in der Richtung.
Ja, klar.
Jetzt soll ich 1 Jahr warten, um zu wissen, wie die Nummer aufgelöst wird, oder was?
Dieser Baseball-Moment mit Negan, wo du nicht weißt,
Alter,
auf wen er eingeschlagen
hat. Übrigens noch 4 Folgen, dann habe ich jede Folge The Walking Dead gesehen.
Mhm. Sehr schön. Ja, mir fehlt noch die 11.
Dieses Cliffhanger-Ding, also ich finde das gut. Ich genieße gerne so bombastische Serien wie einen endlos langen Film. Das finde ich total geil. Mhm. Und ich bin auch echt, wenn mir jemand erzählt, ey, ich fange jetzt an, ich habe mir jetzt überlegt, ich gucke jetzt Game of Thrones, dann denke ich so, wie geil. Der kann das einfach alles hintereinander gucken und hat nicht zwischen Staffel 3 und 4 so einen völligen Brainfuck, dass er erstmal wieder so ein Buch wälzen muss, damit er überhaupt weiß, wer ist und wer wem letztens den Kopf abgeschlagen hat und wer mit wem 5 Kinder hat und weiß ich was. Und das finde ich halt ganz gut. Das ist übrigens auch noch sehr interessant. Ich habe mir den Stammbaum nämlich mal angeguckt bei House Targaryen hier, weil ich wollte am Ende nachvollziehen können, wie verwandt die Hauptcharaktere aus der Serie jetzt wirklich mit Emilia Clarke sind, mit Daenerys.
Das hättest du dir auch einfach in den folgenden Staffeln erzählen lassen können, aber ja.
es gibt natürlich eine direkte Verwandtschaft, aber die ist wahnsinnig weit weg. Mhm. Und was man wirklich sagen kann, es gibt doch so einen Spruch, dein Stammbaum ist ein Kreis. So, das ist bei dieser Familie auf jeden Fall sehr interessant. Also wenn man sich das anguckt, ist das kein klassischer Stammbaum, der von oben nach unten verläuft, sondern es gibt immer wieder so Nebenarme, die wieder zurückgehen und weiß ich was. Also
okay. Ja, Inzest war da ja eh hoch im Kurs.
Ja, genau. Das wollte ich damit sagen. Also das
Inzest.
Genau. Undenkbar bei sowas wie Herr der Ringe, glaube ich.
Ja, die haben andere Probleme.
Genau. Aber
weißt du, wie die Zwerge da entstanden sind?
Ja, wer weiß. Wer weiß, was die Hobbits machen, wenn das Licht ausgeht.
Eben, ja.
Das sind ja die Vorfahren.
Hobbit mal mit einem Orks da rumgemacht.
Auf jeden Fall.
Das kommt raus.
Die Punkte dazu. Bei IMDb hat die Serie 8,5.
Wow.
Teilweise gehen die Folgen bis 9,5 hoch. Und dafür sind ein paar andere schlechter bewertet. Jetzt habe ich, glaube ich, wieder so komische Zahlen. Metacritic habe ich eine 69 aufgeschrieben.
Mhm.
Bei Rotten Tomatoes habe ich allerdings wieder Prozent. Das war, glaube ich, immer schon mein Problem. Ne? Da habe ich 93% und 82%.
Mhm. Okay.
Und Letterboxd habe ich tatsächlich nicht gefunden. Das müsst ihr mir mal sagen.
Nee, da gibt es die nicht, weil die fortführend ist. Also bei Letterboxd findest du nur Serien, wenn das so abgeschlossen ist, in so einer Miniseries und so.
Genau.
Gute Punkte.
Ja.
Boah, ja, dann hau mal ein Fazit raus. Wie fandst du das?
Ich finde es total geil. Ich finde den Cast geil. Ich freue mich über alles, was da kommt. Die können das meinetwegen auch weiterhin nicht zu schnell erzählen. Also gerne ein paar Staffeln draus machen. Mhm. Und
das werden sie machen.
Ja, mein Fanherz springt da auf jeden Fall total im Kreis, muss ich sagen. Also ich habe so zum Beispiel auch gelesen, es wird auch ein Spin-off natürlich über Jon Snow geben, mhm. wo ich erst so dachte.
Das wohl bestätigt dann.
Also, ob man das jetzt machen muss. Und dann dachte ich so, ich gucke es mir auf jeden Fall an. Ich werde es wahrscheinlich trotzdem, auch geil finden. So. Ich bin totaler Fan und ich freue mich sehr auf die zweite Staffel. Das, glaube ich, ist ein klares Fazit.
Ich sag, du bist bei 9 Punkten.
Ja, mich hat ein bisschen irritiert, dass er der Originalserie hat 9
Punkte. Ja, deswegen.
Das ist halt wirklich verwirrend.
Ja. Fand ich auch, aber deswegen bin ich hier bei 9 gelandet, weil es klingt nun wirklich nicht schlechter als.
Nee, Game aber ich muss da einen halben Punkt runtergehen. Also ich sage 8,5.
8,5 ist richtig.
Okay.
Mazel Tov, as the Chinese say.
Noch ein kleiner, wer Millie Alcock auch so super findet, Noel Gallagher hat gerade mit seinen High Flying Birds Easy Now rausgebracht. Echt ein schöner Song und sie trägt das Video komplett alleine. Das ist so eine.
Okay.
Sie tanzt, also fängt an. Sehr niedergeschlagen, sitzt dann im Park am Heulen und dann tanzt sie sich so manisch durch den Park da und es ist echt, macht sie richtig, richtig, richtig gut. Easy Now. Aha, Noel Gallagher's High Flying Birds.
Alright.
Millie Alcock.
Noch ein bisschen Musikerwissen hier reingebracht.
So sieht's aus.
Alright. Jetzt ich. Und ich spreche über einen Film, über den Film, von dem Guess geglaubt hat, dass er ihn geguckt hat und letzte Woche gebracht hat.
Was? War das nicht die Star Wars-Folge?
Ach so, war das? Nee, war auf jeden Fall letzte Episode. Frag mich nicht, wie lange das andere her ist. Es geht nur darum, wir hatten neulich eine Episode mit
Tom
von Bullets und Fists, so heißt deren Podcast. Und der hat hier einen Film empfohlen, den wir beide nicht kannten. Und Guess hat dann eben in der letzten Episode einen Film gebracht, weil er dachte, jetzt habe ich den Film geguckt, den Tom empfohlen hat. Und dann stellte sich aber raus, war gar nicht der.
Der größte Witz ist, dass ich ihm noch als ich den Film angefangen habe, habe ich ihm noch so einen Screenshot geschickt, so wie ich den Film gucke. Und der hat schon da so verhalten geantwortet, sowas wie von wegen so, Alter, ich glaube, ich habe den schon mal gesehen vor Ewigkeiten. Und dann dachte ich so, ja, ich weiß. Aber da habe ich noch nicht gecheckt, dass wir aneinander vorbeireden und dass der falsche Film ist, den ich mir angucke.
Witzig.
Okay.
Ja. Jetzt der, um den es eigentlich ging, von dem er eigentlich gesprochen hat, Forgotten Silver.
Ah ja.
Aus dem Jahr 1995 von Peter Jackson und Costa Boats.
Oh.
Eine Mockumentary. Auf Deutsch heißt er Kein Oscar für Mr. McKenzie. Ja.
Super übersetzt.
Finde ich auch. Ja, aber also.
Voll der Klausurtitel.
Es ist halt wieder so ein Erklärtitel. Werdet ihr gleich mitkriegen, warum das so heißt. Also, es ist eine Mockumentary. Es ist aber als Dokumentation aufgezogen. Und das kann ich, glaube ich, vorwegschicken. Das war nämlich auch mit Problemen verbunden, weil die haben den überall auch als Dokumentation released. Mhm. Und viele Leute haben erst sehr viel später geblickt, dass das eine Mockumentary ist, haben sich tierisch verarscht gefühlt. Es gab damals, weiß nicht, ob man da schon von Shitstorms sprechen kann, aber die haben viele Briefe bekommen und viele wütende Anrufe und haben daraus dann nochmal so ein kleines Making-of gemacht zu dem Film, Jahre später, und haben da auch so O-Töne eingebaut von den wütenden Leuten und das ist schon einigermaßen witzig auch. Ja, weil selbst in den Credits wird das nicht aufgeklärt. Also wenn du eben gar keine Ahnung hast, dann kannst du das für bare Münze nehmen und dann wirst du halt hart verarscht. Deswegen, es ist also die Sorte Mockumentary, die nicht so übertreibt, dass du halt dich permanent kaputt lachst und das sehr offensichtlich alles Witze sind, sondern schon ganz geil. Sie machen es halt so eine Gratwanderung, wo halt wirklich nur Leute, die von der Materie ein bisschen Ahnung haben, sofort wissen, ist Quatsch. So, Peter Jackson ist gleich auch zu Beginn im Bild und erzählt uns mit seinem schönen neuseeländischen Dialekt, dass er jetzt bei einer alten Nachbarin etwas gefunden hat, weil da ist er schon, als er als Kind aufgewachsen ist, hat die so 4 Häuser weiter gewohnt Und da haben sie immer auch gespielt bei der im Garten, weil die da so Bäume stehen hatten. Und deswegen hatte der schon sehr früh, halt kannte er die. Und jetzt heißt es, dass die da in dem Haus irgendwie aufräumen will. Und im Schuppen liegt da noch eine Menge alter Kram. Und sie hat da eben so ein paar Filmrollen noch rumliegen und wollte, weil er jetzt eben mit Film zu tun hat, wollte sie, dass er die abholt. Vielleicht kann er ja was damit anfangen. Und er ist halt dann erzählt so, er ist davon ausgegangen, dass er da halt irgendwelche Home-Videos findet und dachte, ich bringe die in ein Archiv und gut ist. Und dann hat er aber gemerkt, was er da gefunden hat und das war halt der krasseste Fund für die Filmgeschichte ever. Weil die Witwe, also diese Nachbarin, die ist die Witwe von einem Herrn namens Colin McKenzie. Und der war sehr viel älter als sie. Und die haben sich aber damals kennengelernt und geheiratet und er war schon, als sie sich kennengelernt haben, hatte er davor schon quasi ein komplettes Leben verbracht und war da als Filmemacher unterwegs und das eben schon zu einer Zeit, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, wo halt andere Leute noch überhaupt nicht an das gedacht haben, was er da gemacht hat und damit wäre er halt eigentlich so der Pionier in der Filmlandschaft und Leute wie Lumière und Griffith und die man alle so kennt, würden halt da hinten anstehen. Und das ist wirklich, das ist schon ziemlich witzig. Weil die dann, zum einen hast du dann immer wieder O-Töne von Filmkritikern, Filmwissenschaftlern, aber auch Schauspielern, Produzenten und Regisseuren. Hast eben so ein paar auch bekannte Leute, so Sam Neill und Harvey Weinstein geben dann da noch ihren Senf dazu und dann Leonard Maltin ist so ein Filmkritiker, ein recht bekannter, der dann eben auch das alles in den filmhistorischen Kontext rückt und halt sagt so, okay, wir müssen das alles umschreiben, so ist jetzt alles anders, weil ich meine, der Typ, der hat damals schon die krassesten Sachen gemacht. Mhm. Und dann holen die eben relativ weit aus und erzählen dann über einen Off-Text und Bilder mit Burns-Effekt und so hast du dann halt die Geschichte von Colin McKenzie von klein auf. Er wird erzählt, dass der eben in so einer kleinen Gemeinde gelebt hat, da in Neuseeland und sein Vater Farmer war und er da mit seinem Bruder aufgewachsen ist und die sollten halt in die Fußstapfen des Vaters treten, aber Colin war eben schon von klein auf wahnsinnig innovativ unterwegs und hatte ganz andere Ambitionen. Und dann kam so, gab es halt zu Beginn des 20. Jahrhunderts diese Kinos, die, also diese Picture Show on the Road, ne? Die kamen dann ins Dorf gefahren, haben da ihre Leinwand aufgebaut und haben halt Filme gezeigt, Stummfilme. Und Colin war hin und weg, schockverliebt und wusste, dass er in die Richtung was machen will und fing dann halt an zu tüfteln, hat dann auch wohl in so einem Fahrradladen gearbeitet und hat dann darüber sich, hat da immer gebastelt und hat dann seine erste eigene Filmkamera gebaut. Dann auch mit so einer Fahrradkette dran und Pedalen, die dann eben so gekurbelt wird und war da halt Mörder innovativ unterwegs. Fing dann an, so kleinere Filmchen zu drehen und hat dann auch schon relativ schnell das Ding weiterentwickelt und hat die auf sein Fahrrad gebaut. Und hat so den weltersten Tracking-Shot generiert, weil er dann eben auf seinem Fahrrad durch die Gegend fahrend gefilmt hat. Und
die dazu, frühe GoPro sozusagen.
Ja, und okay. Da siehst du halt dann immer das Material, was da erstellt wurde in dem Moment. Das ist halt schon einigermaßen witzig, weil er dann so mit seinem Fahrrad da über bei sich über den Hof fährt und überall irgendwelche Kaninchen und Hühner und so und er halt zwischendurch. Ja, und dann erzählen die eben so seine Geschichte, wie er halt zum krassesten Filmemacher wurde und
zu dem Pionier wurde.
Okay. Ey, wie er da abging, Alter, ist so lustig, weil der dann halt auch schon, also ich glaube 1908 war das schon mit diesem Tracking-Shot, 1911 hat er dann schon einen Tonfilm gemacht auch, ne? Und das ist ja halt auch in der Hollywood-Geschichte relativ klar, dass das erst in den 20ern passiert ist und deswegen wäre das halt alles, das hätte halt alles neu definiert. So, dann hat er auch schon mit Farbfilm rum experimentiert, auch schon so in den 10er Jahren, wo halt auch so aus heutiger Sicht denkst du, ja, ist klar. Und ist so geil, weil die dann halt auch immer beschreiben, wie er daran kam, also wie er eben getüftelt hat, um überhaupt diesen Film in Farbe auch machen zu können. Und zu Beginn ist so geil, weil er sich seinen Film auch selber basteln musste. Und es gab ja nichts. Mhm. Also hat er sich aus irgendwelchen Früchten und sonst was für Zeug, hat er sich dann so eine Pampe zusammengemixt und daraus dann so eine Art Zelluloid gemacht und musste das dann mit so einem fotosensitiven Material irgendwie bestreichen. Das hat er aus Eiern gewonnen. Das Problem ist, dass er halt für eine Sekunde Film hat er irgendwie 12 Eier gebraucht.
Wurde zu teuer.
Ja, na, dann, das Ding ist, dann wurde er halt kriminell, weil dann hat er eben aus der ganzen Nachbarschaft irgendwie Tausende von Eiern geklaut, weil er seinen ersten Langfilm machen wollte. und lauter so Zeug. Also das ist schon echt witzig und ist halt mit sehr viel Herz gemacht. Und aber eben für Mockumentary-Verhältnisse immer so nah am potenziell Möglichen,
ja,
dass so, natürlich...
Woody Allen hat es auch mal ab und zu richtig gut gemacht in seinen Filmen.
Ja. Deswegen ist schon nachvollziehbar, dass dann eben in Mitte der 90er so ein paar Leute da raus sind und dachten so, okay, krass. Der erste krasse Filmemacher war Neuseeländer.
Diese Filmkritiker und wen du alles aufgezählt hast, die waren, haben alle ihre Rolle gespielt und haben dann...
Ja,
so, so, geil. Ja. Ich bin totaler Fan von sowas.
Ja, ich auch. Mag das total.
Kennt man ihn denn, der praktisch den Hauptcharakter gespielt hat?
Nee.
Unbekannter.
Naja, zumal der wird ja in den Credits auch nicht genannt. Mhm. Weil in den Credits ist er natürlich Colin McKenzie as himself.
Ja, ja, klar.
Und dann werden aber sämtliche Leute halt auch für ihre Research-Arbeit und so wird dem gedankt und gelistet halt er eben.
Mhm. Er hätte ja sein können, dass es jemand ist, den man vielleicht schon mal gesehen haben könnte oder so.
Nee.
Okay. Super.
Nein, also auf Schauspielerseite hast du hier keine bekannten Leute. Das müssen wahrscheinlich auch irgendwie Leute aus dem Umfeld von Jackson Boots.
Das klingt auf jeden Fall, das möchte ich auch gucken.
Ja, ich habe den auch online gefunden. Also man muss ein bisschen suchen, aber ja, findest du garantiert. Und das Ding ist, der geht auch nicht lange. Das geht 53 Minuten. Mhm. Und das hast du natürlich schnell weggeguckt. Und das ist wirklich sehr nett. Also es ist für mich auf gar keinen Fall so die beste Mockumentary ever made. Gerade vor allem, weil am Schluss zieht sich's tatsächlich so ein bisschen, weil die erzählen, dass Colin McKenzie dann irgendwann wollte er so ein Epos kreieren. Mhm. Und wollte Salome die Bibelstory verfilmen.
Auf seinen Früchte und Eiern filmen.
Ja, nee, der war dann schon viel weiter und hat sich dann aber auch ein paar Jahre zurückgezogen. Niemand wusste, wo er ist und irgendwann kam er wieder und dann stellte sich raus, der hat in der Zeit mitten im Dschungel, hat er halt die größte Filmkulisse der Welt jemals gebaut, hat da einfach komplett die biblische Stadt nachgebaut, um dort dann seinen Film weiterdrehen zu können und dann auch mit Tausenden von Komparsen und. Und natürlich finden die dann irgendwann auch diese Filmrollen und dann verbringt der Film relativ viel Zeit damit, große Teile dieses fertigen Films dann nochmal zu zeigen. Mhm. Und da war ich dann schon irgendwann an einem Punkt, wo ich dachte so, okay Leute, jetzt kommt mal in die Puschen und so. Deswegen, ja, also gibt schon bei mir so ein paar Abzüge auf jeden Fall.
Wie lang ist der Film?
53 Minuten eben nur.
Okay.
Ja. Deswegen, ja, das ist
nicht lange.
Das ist sehr kurzweilig und ist auf jeden Fall nach meinem Geschmack, aber eben nicht, definitiv nicht der beste aus seiner Art, aber für Mitte der 90er auf jeden Fall ein sehr cooles Projekt. Und ich meine, Peter Jackson hatte ja schon auch gerade in der Zeit, hat er ja schon auch ein paar echt lustige Sachen gemacht. Mhm. Schon witzig, wie es das im späteren Verlauf für ein, also was das in den späteren Jahren für einen Verlauf genommen hat mit ihm.
Ja, definitiv witzig.
Naja,
siehst, dass er eins seiner letzten Projekte war ja diese Weltkriegsgeschichte, wo er da
das Material
polarisiert hat, und so komplett andere Richtung.
Und also Colin McKenzie wurde dann auch irgendwann eingezogen und war im Krieg und da hat er dann natürlich auch, hatte ich sowieso davor schon so eine Kofferkamera gebaut und dann so eine tragbare, die er dann auch im Krieg mit dabei hat und dann gibt es eben auch die Originalaufnahmen aus dem Ersten Weltkrieg mit Colin, wie er da an der Front unterwegs ist. Und um zwischendurch Geld zu verdienen, hat er dann so einen Deal mit so einem Stummfilmkünstler, der macht so Slapstick-Gedöns, macht halt so Pranks im Endeffekt und das haben sie dann auch da wieder, ne, welterste versteckte Kamera, weil da hat er eben so eine Kamera gebaut, die er in so einen Koffer gebaut hat und saß er nur so auf der Parkbank mit dem Koffer auf dem Schoß und hat dann den Typen gefilmt, wie er irgendwelchen Leuten Torten ins Gesicht haut. Stan the Man war das nämlich.
Okay.
Ja. Ich glaube, es macht so einen Spaß, sich so eine Geschichte auszudenken.
Ja, es ist herrlicher Quatsch. Ja. Und ich find's halt so geil, Alter, dass sie das knallhart als Dokumentation veröffentlicht haben. Mhm. Und die Leute da echt frühestens Tage später drauf gekommen sind, dass das nicht ernst gemeint ist. Und ich meine, auf dem International Film Festival in Chicago war der auch als Best Documentary nominiert.
Oh Gott, ist das geil. Das ist richtig, sowas finde ich, ist richtig Kunst. Also wirklich, das ist für mich...
Es geht aber auch nur in der damaligen Zeit, wo das Internet noch nicht so groß war, weißt du? Heute recherchiert man und guckt nach, was da dran ist und...
Ja, wobei, heute schreibst du selber 2, 3 eigene Wikipedia-Seiten und dann die Trottel landen da und... Ach, guck mal hier.
Alles, ja, aber ich habe das... Also ich meine, dass das heute noch funktioniert, dass irgendwie auf Social Media irgendwas gepostet wird, was dann alle für bare Münze nehmen und dadurch irgendwie was entsteht. Ich habe das gerade erst mitbekommen mit... Meghan und Harry, dass so eine österreichische, so ein Instagram-Account.
Mega gut.
Hast du es mitbekommen?
Ja, mit DJ Ötzi, ne?
Genau.
Oh, ist das gut.
Die haben geschrieben, dass die in Harrys Biografie gelesen haben, dass er sich, um Kraft zu tanken, immer den Burger Dance Song von DJ genau. Ötzi anhört.
Kentucky Fried Chicken in der Pizza hat.
Dass das so sein Empowerment Song ist.
Den auch zu nehmen, wirklich. Also DJ Ötzi hat ja keinen geilen Song.
Und das Ding ist, in Österreich war das dann halt in den Nachrichten und so.
Auf
und
Ö3.
Die haben das knallhart groß,
haben das einfach übernommen,
ja. Übernommen, weil die das geglaubt haben.
Ohne recherchieren.
Ja. Aber also ehrlich gesagt ist das ja dementsprechend
dieser Song, Alter.
Total, total gutes Zeugnis davon, was gerade schief läuft. Also ich meine, so funktioniert dann nun mal digitale Kriegsführung auch, ne? Dass du irgendwas Falsches in Umlauf bringst.
Ja, klar.
Und das dazu wächst, deswegen geil.
Deswegen ist es natürlich auch irgendwie cool, dass Mitte der 90er, wo das Internet nun wirklich noch sehr in den Anfängen war und sowas natürlich überhaupt kein Thema war, es ist natürlich nochmal was anderes, ne? Dann glaubst du erst recht das, was in einem Film gezeigt wird oder was in der Zeitung steht und so.
Erinnere mich auch ein bisschen an die Vermarktung vom Blair Witch Project, wo sie das auch immer offen gelassen haben, ob das jetzt wirklich auf einer wahren Geschichte basiert und dann alles so ein bisschen amateurmäßig aussah und dann Steckbriefe halt irgendwo, irgendwie alte hier, so wo die gesucht wurden damals, weißt du, so von wegen als bare Münze verkauft worden sind, dass das die Originalplakate sind von damals. Ja, ja. Das haben die Leute halt geglaubt.
Das war bei Blair Witch Project ein Riesenfaktor, meine ich.
Definitiv.
Ja. Dass die Leute da raus sind und nicht wussten, ey, war das echt?
Ja, oder genau, das ganz normal als Film.
Was habe ich gerade gesehen? Klingt sehr lustig.
Das war das Alleinstellungsmerkmal.
Ja.
Ja, finde ich auch interessant.
Costa Boats wollte natürlich das am Ende in den Credits auflösen. Und Peter Jackson hat sich dafür stark gemacht, das durchzuziehen.
Der Typ ist einfach gut.
Ja. Keep the lie. Mhm. Ja, ist herrlich. Ja, aber also wirklich ein kleiner Film, ist ja auch nicht lange, aber sehr sehenswert. Mhm. Forgotten Silver. Kein Oscar für Mr. Kenzie. Für Mr. McKenzie, so. Ja, jetzt die Punkte. 650.000 hat er übrigens nur gekostet. Das war klar, dass der nicht besonders teuer war. Ja, aber es ist geil gemacht. Die haben dann natürlich auch diese ganzen alten, originalen Filmaufnahmen. Ne? Das musste ja auch entsprechend präpariert werden. Mhm. So, das heißt, die haben auch hier wieder Filmrollen durch den Dreck gezogen und mit Staub beklatscht und sonst was. Ja, schon auf jeden Fall auch mit sehr viel Herz gemacht, das Ding. Ja, Zahlen. 7,5 auf IMDb, kein Metascore. Rotten Tomatoes von der Kritik ebenfalls 7,5. Das ist aber eine 100% Empfehlung. Mhm. Und vom Publikum 4 von 5. Letterboxd 3,6. Für Forgotten Silver. Und Guess muss anfangen.
Ja, ich war ja ein bisschen am Schwanken, aber ich pendel mich, glaube ich, auf die 7,5 ein.
Mhm.
Die wollte ich auch nehmen. Was mache ich denn jetzt?
Kannst du? Na, entweder nimmst du das oder was anderes.
Ja, das wären die Varianten.
Come on, it's a no-brainer.
Ich weiß nicht, ob... Ach komm, ich sag 8. Ich glaube, es ist zu viel, aber ich sag 8.
Das ist zu viel, ja.
Nee, 8 it is.
Bam!
It is, ja. Oh, shit.
Geil.
Oh, stark. Das ist...
Damit hast du ausgeglichen.
Jetzt. Right up my alley.
Euphorie-Level wieder auf Sonntag-Modus.
Ja, ist ja auch Sonntag.
Eben.
Ja. Ja, finde ich trotzdem... Für unser Spiel hier sehr spannend, weil dadurch hat er ausgeglichen. Jetzt sind wir alle mit einem halben Miesen dabei.
Mhm.
Und jetzt haben wir noch einen Film, an dem alles hängt.
Wer die letzte Support-Episode gehört hat, weiß auch, dass Lee gern mal Random-Punkte gibt, einfach so aus dem Stegreif.
Ja, wobei, ich habe mir auch das nochmal angehört und es korreliert tatsächlich mit dem, was ich an positiven Dingen gesagt habe.
Das korreliert damit?
Ja, weil ich hätte nämlich, ich dachte dann rückwirkend auch so, also unmittelbar nach der Aufnahme dachte ich so, okay, ja, da habe ich wirklich nur negative Sachen gesagt. Und nee, es waren... Auf jeden Fall 2,5 positive Erwähnungen dabei. Deswegen, das sage ich ja, das korreliert so in etwa. Es war nicht so random, wie ich es angekündigt habe.
Von mir aus.
Ja. Aber warum, also fandest du, ich meine, du warst ja immerhin jetzt in der Region mit 7,5. Also, du ja auch weißt, also Mockumentaries sind eigentlich zu 100% mein Ding. So.
Eigentlich hast du meinen Sieg sozusagen, dein Assist geht an dich.
Nein, noch sind wir nicht fertig. Ja. Es gibt da noch
nee, ich meine jetzt, dass ich richtig lag. Entschuldigung.
Ach so, ja gut. Ja,
ja. Aber also Chris, du bist auch Fan von Mockumentaries generell?
Ja, ja.
Mach ey, dann musst du dir auch diese englische Mockumentary-Serie angucken über so einen Piraten-Radiosender namens Corrupt FM.
Geil. Ja. Musst du mir doch mal, ich schreib dir mal, musst du mir unbedingt schreiben. Ja. Weil sowas für, ich liebe sowas.
Ey, das schockt, Alter. Da war ich bei 10 Punkten. Das ist, ich habe mir das schon zweimal angeguckt.
Jetzt. Wirklich?
Ja. 5 Staffeln, aber immer auch.
Du hast es noch nicht gesehen?
Nee, ich habe es nicht gesehen, aber
das guck ich mir an.
Da ging er richtig ab.
Lustig, Alter.
Mega gut.
People Just Do Nothing heißt es, und sensationell.
Ich gehe mal davon aus, als Musiker, das ist Spinal Tap, hast du gesehen, oder?
Ja. Okay. Also ewig her natürlich, aber klar.
Ist ja auch so ein Pflichtprogramm, oder?
Oh ja, will ich auch mal wieder sehen, Alter. Das ist
meine Serie, die ich jetzt gerade, es ist jetzt natürlich, die ich jetzt so langsam immer nebenbei durchgucke, ist das amerikanische The Office zum Beispiel auch. So.
Mhm. Ja, klar.
Auch total okay. Gerne.
Das ist schon eine geile Mockumentary.
Ja. Das ist
naja, auf jeden.
Super gut.
Sowieso diese Workplace-Comedies sind ja auch nochmal so ein Thema für sich, finde ich.
Ja.
Reno 911 ist ja auch so ein Ding, aber The Office war Superstore. Bei uns schon groß im Kurs. Ja, Superstore auf jeden. Mhm. So.
That's what she said.
Die Discounter.
Ja, klar.
Das finde ich auch ganz gut.
Mhm.
Die Discounter, okay. Kannst du nächstes Mal mitbringen. Weil jetzt kommen wir erstmal hier mit unserem gemeinsamen Projekt um die Ecke, oder?
Genau. Ich habe eine lustige, ich habe es mir extra aufgeschrieben, weil ich es so witzig fand. Auch das habe ich mit meinem Kumpel Timo Schaaf zusammengeguckt. Ich habe dann die Leinwand runtergemacht bei mir, Beamer und so.
Oh.
Und jetzt habe ich nur einen kleinen Test, weil ich wollte mal wissen, ob ihr das sozusagen hinkriegt. Dann ging meine PlayStation an und mein Icon zum Einloggen ist ein Baseball. Ja.
Mhm.
Und Timo sitzt auf dem Sofa und sagt, einfach, ist so völlig so in Gedanken versunken und sagt plötzlich so, murmelt vor sich hin, Ladies and Gentlemen, Enrico Palazzo. Wisst ihr, wie er da hingekommen ist, was sein Gehirn da mit ihm gemacht hat?
Nein.
Da müsste man wahrscheinlich erstmal wissen, wer oder was ist Enrico Palazzo.
Sagt mir jetzt auch nichts.
Genau. Enrico Palazzo singt nämlich die Nationalhymne in nackte Kanone beim Baseballspiel.
Oh shit.
Okay.
Weißt du noch?
Alter.
Im Umkehrschluss meinte ich dann zu Timo, ich bin dann wirklich lachend zusammengebrochen und meinte so, man, wie wenig muss man mit Sport zu tun haben, damit ein Baseball die erste Assoziation Enrico Palazzo ist.
Ja.
Fand ich auf jeden Fall sehr witzig.
Sehr gut.
Ich dachte, ihr wisst, wer Enrico Palazzo ist. Ich bin ein bisschen enttäuscht.
Nee, ist wirklich witzig.
Schade.
Ja, ich war auch. Warte mal. Wir haben noch hier von Alessandro. Wir haben noch hier 9 Sample von Alessandro hier.
Ja, stimmt. Ist ein cooler Typ, ne? Er hat doch hier Dingskrankheit, ne? Ist er nicht so ein halber. Ist er nicht so ein bisschen so Antisemitismus? Antisemitismus?
Was ist das denn, Alter?
Antisemit, hab ich jetzt so halb.
Ja, neue Krankheit. Der Antisemit. Ja,
diese Krankheit, wow. Ey.
Dazu sage ich jetzt mal gar nichts.
Muss nochmal zur Kuh gehen, auf jeden Fall.
Okay.
Ja, ich war ein bisschen erschrocken, dass du von dem Film noch nie mal was gehört hast. Also für mich war das so in den 90ern einer von den ganz großen Dingern, die man auf jeden Fall gesehen haben muss.
Ja.
Und die war ja unbekannt.
Noch nicht mal gehört. Ich bin in dem im Zuge, weil Timo und ich haben beide nichts davon gehört, gar nichts. Ich habe mir bei IMDb natürlich das mal angeguckt.
Abgefahren.
Und irgendwie.
Das finde ich auch strange, weil also, sind ja ähnlicher Jahrgang auch alle, ne?
Ja, aber nee, der ist komplett an mir vorbeigegangen. Und irgendwie, das war eigentlich ganz geil. Es ist eigentlich ganz geil, einen Film zu gucken und gar nichts zu wissen.
Ja,
wirklich
super,
gar nichts. Klar. Das hatte ich, glaube ich, das letzte Mal bei Tenet. Da hat mich nämlich jemand, da hatte ich vorher mich nicht damit beschäftigt, hat jemand gefragt, kommst du mit? Und dann war es natürlich ein totaler Brainfuck. Und ich weiß nicht, ob ihr noch, Wo die wilden Kerle, Where the Wild Things Are, habt ihr den damals gesehen? Den, habe ich, da war ich sehr gut drauf, sag ich mal. Und dann bin ich ins Kino gegangen und wusste gar nicht, was mich erwartet. Und dann kam dieser Film und das war auch tierisch. Also sowas ist, sowas kann total geil sein.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Ich finde, das ist immer
gar keine Erwartung. Ja, genau. Man baut vorher kein Erwartungsbild auf.
Aber wir haben auch im Laufe dieses Podcasts haben wir auch immer wieder Situationen erlebt, wo wir so Filme von damals verklärt haben. Für mich war das damals ein Riesenfilm gewesen. Jetzt gucke ich mir hier so das Einspiel an von dem Film und gucke, wie erfolgreich der war. Und denke irgendwie so, gefühlt dachte ich, jeder hat diesen Film gesehen. Das war voll der Blockbuster.
Ja.
Und dann gucke ich, wie viel deine Kinokassen eingespielt hat. Und der war wahrscheinlich nach einer Woche oder so war der wieder raus.
Naja, aber gerade in den 90ern, wo man eben noch nicht mit Social Media komplett vernetzt war,
ja, klar.
Ist halt der Mikrokosmos, ist halt der, in dem man lebt. Und ja, genau. War bei mir nämlich auch so. Da hat jeder diesen Film gesehen und wir haben den alle gefeiert. Und ich dachte auch, okay, muss ein Riesenblockbuster sein.
Das stimmt, ja.
Also genau, hat mich aus musiktechnischen Gründen tatsächlich, fand ich es auch schräg, aber dazu können wir gleich noch kommen.
Ja, so, da gibt es auch einiges zu erwähnen.
Genau.
Mhm.
Ja, wir reden über Strange Days von Markus vorgeschlagen für diesen Monat. Das ist sein Auftragsfilm. Da nochmal schönen Gruß nach Kölle. Und das ist ein Film aus der Filmografie von Catherine Bigelow. Und die Story und tatsächlich noch im Drehbuch mitgewirkt hat ihr Ex-Mann James Cameron.
Zu der Zeit waren sie verheiratet.
Zu der Zeit waren sie noch verheiratet.
Ja. Habe ich extra geguckt.
Sehr vorbildlich. Ja, das wäre noch ganz interessant zu wissen, weil man sieht schon seinen Einfluss hier teilweise, weil er ist ja auch sehr Sci-Fi-affin.
Ja, sie hat da nichts geschrieben. Ich finde das total interessant, wer das geschrieben hat. Hast du gesehen, wer das neben James Cameron noch war?
Der Scorsese-Stammautor.
Jay Cox. Mhm. 7 Credits, fast alle für Scorsese. Ist schon echt heftig.
Zeit der Unschuld, krass. Gangs of New York. Ja. So eine Sache. Ja, ziemlich hochkaräter. Und
ja, aber eben produziert auch von James Cameron.
Ja, und du hast es ja vor der Sichtung hast du erwähnt, dass der Film ist ja von 1995 und du hast, glaube ich, erwähnt, dass es ein Sci-Fi-Film ist, der 99 spielt. Mhm. Und da war ich noch so, ich habe ihn ja nicht gerewatcht und da war ich noch so, warum eigentlich, wie bei Blade Runner, weißt du, dass das schon vorbei ist? Warum machen die das nicht weiter in die Zukunft? Aber hier macht es natürlich voll Sinn, weil die dieses 2K-Thema total thematisieren, wo ja damals irgendwie die ganze Welt Kopf stand und gesagt hat, Alter, danach ist alles vorbei, so weißt du, alles geht den Bach runter und nichts funktioniert mehr. Und mit dieser Paranoia wurde natürlich auch ein bisschen hier gespielt.
Ey, was für mich der krasseste Schocker war, dass das Ding in L.A. spielt. Mhm. Ich hätte drauf geschworen, dass das in New York spielt.
Witzig. Ich meinte nämlich auch, irgendwo bei irgendeiner Szene meine ich, ach guck mal, soll es der Times Square sein?
Genau, weil
der
ich hatte,
ist L.A.
Und ich so, und oh, ich hatte so den Times Square irgendwie vor Augen noch, weil diese Menschenmasse auf diesem großen Platz und so und alle rasten aus. Das war für mich so klar Times Square.
Aber witzig, weil ich habe es ja nicht vorher gesehen. Mhm. Und in dem Moment habe ich sofort assoziiert, weil es ja in jedem Film eigentlich immer, das ist ja immer derselbe Ort irgendwie. Mhm. Da meinte Timo, nee, L.A. Und ich so, oh, nicht aufgepasst.
Aber es ist halt auch ungewöhnlich, weil du hast kaum Filme, die in L.A. spielen, die komplett nachts erzählt werden. Mhm. Das ist ja sonst immer auch ein Thema, dass du da halt geiles Licht hast und Sonne. Also,
ehrlich gesagt kommt überhaupt keine LA-Vibe rüber bei dem ganzen Film.
Was aber auch irgendwie cool ist.
So, ich finde so immer so diese Club-Szenen und so hin und her, das ist schon immer sehr LA, so dieses Artsy-Ding, wenn er dann irgendwie durch diese.
Das hätte doch auch New York sein können, Alter.
Ja, hätte New York sein können, aber das ist für mich immer so dieses, wenn ich irgendwelche Leder-Fetischisten sehe auf irgendwelchen Partys und Clubs, so, das ist für mich dann immer Los Angeles.
Okay.
Okay.
Hollywood halt. Mhm. Das Hollywood-Volk.
Ja, aber es ist ja schon annähernd eine Dystopie, die hier erzählt wird.
Ja, klar.
Auf jeden Fall.
Also da in Los Angeles ist halt komplett Krieg.
Hatte ich auch so ein bisschen, hier Joker-Vibes, wo ja auch am Ende ziemliche Anarchie herrscht auf den Straßen und er dann in diesem Auto selig lächelt.
Ja.
Und da dachte ich so, okay, hier zieht sich das durch den ganzen Film eigentlich, diese Szenerie, dass die Straßen brennen.
Mhm. Genau, deswegen war ich nämlich, glaube ich, auch fast ein bisschen bei New York, weil ich, das, was du sagst, stimmt, so ein bisschen eine Gotham-Vibes kam darüber.
Mhm. Ja.
Und damit assoziiert man ja doch dann eher New York.
Naja. Naja, also ich auch. Wie gesagt, ich war sehr überrascht, dass das in L.A. spielt. Aber ansonsten hatte ich hier echt noch erstaunlich viel auf dem Schirm.
Ja.
Also der hat damals bei mir echt Eindruck gemacht.
Also besetzungstechnisch hatte ich hier noch, hatte ich hier ein paar Sachen, die ich komplett vergessen habe.
Ich auch, Alter. Ja. Null auf dem Schirm, dass hier noch ein paar Leute auftauchen, die ich sehr mag.
Definitiv. Ja, wollen wir mal den Inhalt wiedergeben?
Ja, wer will erzählen, was hier geht?
Chris?
Du guckst mir, ja.
Schieß los.
Genau, das Ganze spielt ich glaube, der Film beginnt am 30. Dezember 1999.
Ja, in der Nacht.
Genau. Es, es schwebt so ein bisschen in der Luft, dass das Ende der Welt ist. Ich glaube, einmal geht es so ein bisschen tatsächlich sektenmäßig, generell geht alles unter und ich glaube, ein paar Leute haben vor diesem Computerthema
Y2K und so.
Genau, Schiss gehabt. Was ja dann alles nicht passiert ist.
Wie wir viel wissen. Lärm um dich,
ja. Ja, genau. Und genau, es ist ein bürgerkriegsähnliche Zustände in L.A. Das grenzt, oder es ist ein ziemlicher Polizeistaat auf jeden Fall. Die fahren halt rum und überall verprügeln eigentlich die ganze Zeit Polizisten irgendwelche Leute.
Ja, primär halt auch schwarze Menschen. Ne? Ja, genau. Das ist schon auch so eine Art Rassenkrieg.
Genau, und es gibt eine Besonderheit, das fand ich eh so witzig, weil es kam eigentlich gar nicht so richtig Zukunftsfeeling auf, außer dass es eine neue Aufnahmetechnik gibt, indem du dir so ein Teil auf den Kopf setzt, was irgendwie deine Hirnströme und weiß ich was alles aufnehmen kann und du aus POV sozusagen der Sicht der Person, die das Ding trägt, alles danach nochmal erleben kannst, so Virtual Reality mäßig.
Ja, aber eben mit allen Sinnen.
Genau, mit allen Sinnen. Was,
Squid heißt das.
Genau, dazu oder sage ich jetzt gleich, weil sonst vergesse ich es vielleicht nachher, das fand ich übrigens schräg, weil er sich bei einer Szene dann trotzdem selber berührt, was ich total unlogisch finde, wenn er das alles fühlen kann. Dann, weißt du, in einer Szene, wo er mit was mit der Frau erlebt, machen die irgendwie miteinander rum und er fässt sich plötzlich selber an die Lippe. Das fand ich total unlogisch, weil wenn er das alles fühlt, dann muss ich mich nicht selber anfassen.
So. Könnte das aber eventuell unterstützen,
Genau, aber ja, egal, das, deswegen dachten wir, nach der ersten dieser Szenen dachten wir nämlich, dass es eben ausschließlich optisch und audiomäßig ist. Ah, und dann später wurde ja gesagt, nee, man erlebt das wirklich vollends wieder. Und das führt natürlich dazu, dass immer mal wieder, es gibt einmal einen Schwarzmarkt für diese Art von Videos, weil eigentlich wurde das eingeführt unter anderem, um wie Bodycams für Polizisten zum Beispiel zu wirken. Und der Protagonist ist sozusagen ein Schwarzmarkt-Dealer mit diesen Erlebnissen, der dann so das gleiche wie bei Drogen wahrscheinlich irgendwelche Geschäftsmänner und Leute, die mal aus ihrem Leben ausbrechen wollen. Es geht natürlich hauptsächlich um Sex und Gewalt. Und
Larry Nero.
und Adrenalin. Und der ist gespielt von Ralph Fiennes. Und am Ende dreht sich das dann alles um ein Video, was auftaucht, auf dem etwas passiert, was sozusagen den Frieden, sag ich mal, der Stadt massiv bedroht. Ohne jetzt viel spoilern zu wollen. Und es geht, es ist dann eigentlich ein bisschen so eine klassische, fand ich, aus heutiger Sicht so Thriller, so John Grisham-mäßig ein bisschen, hatte ich so.
Naja, so Verschwörungsmäßig. Genau. Ja, so ein paar Verschwörungsschübe sind da definitiv drin.
Genau. Mit Darstellern könnt ihr mal hier einwerfen, da seid ihr immer viel schneller und besser.
Ja, du hast ja noch diesen, da ist ja noch dieser Prophet, der relativ hoch angesehen ist in den Medien und der auch von den Behörden und von der Polizei halt gehasst wird und der so ein bisschen.
Genau, auch ein farbiger, ein schwarzer
genau.
Prophet, genau.
Und der ist so ein bisschen die Stimme der Revolution.
Yes.
Mhm. Ja, ein Rapper mit sehr politischen Botschaften.
Mhm. Ja.
Ja, das ist die Figur von Glenn Plummer. Ansonsten, glaube ich, die weibliche Hauptrolle geht schon an Angela Bassett.
Ja.
Mhm.
Die ist eine Fahrerin, ne? Die fährt Limousinen.
Ja.
Und ja, so ein Security Service macht die, also so ein rundum Security-Schutz. Transport und Beschützen.
Ja. Und ist befreundet mit unserer Hauptfigur.
Ja, die hatten auch eine gemeinsame Erfahrung in der Vergangenheit.
Ja. Und
dazu kann man sagen, dass Larry Nero, also die Rolle von Ralph Fiennes, vorher bei der Polizei war.
Lenny heißt er, ne?
Mhm.
Ja.
Ja.
Ach so, Lemmy, stimmt, ja. Kann ich meine eigene Schrift nicht lesen. Ja, dass er früher selbst für die Polizei gearbeitet hat. Und da haben die sich kennengelernt zu dieser Zeit.
Man erfährt nicht, warum seine Karriere da in die Brüche gegangen ist, ne? Er hatte nur diese eine Begegnung mit dem Commissioner, wo er sagt, du hast meine Karriere zerstört, bla.
Was direkt vorgefallen ist? Nee, glaube nicht.
Genau.
Fuck, was war das doch? Ich meine, das wird erklärt. Das würde jetzt, glaube ich, eh was spoilern,
ja,
weil es hängt an diesem Ereignis, woher die sich kennen.
Mhm.
Ja, ich glaube eben, wo es dann schwerpunktmäßig drum geht, ist halt, dass dieses Tape, was auftaucht, das ist ja eh so geil, dass das hier auf Minidisc aufgenommen
wird.
So, ich hab's so gefeiert.
Das ist so 90s war.
Ja, herrlich. Ach man, ey, ich müsste auch mal, das kriegt man ja mittlerweile bestimmt für ein Apple und ein Ei oder so ein Minidisc-Player, weil ich müsste den Scheiß auch irgendwie mal digitalisieren.
Ja, das wurde ja mittlerweile irgendwie alles aufgelegt. Also Polaroid-Kameras werden ja wieder produziert und die Filme dazu wurden wieder aufgelegt.
Ah, ja?
Die wurde aufgekauft von einer anderen Firma und kann man jetzt auch wieder ganz normal bestellen, wie damals so für Retro-Fans.
Kann ich den mitbringen? Ich habe noch einen.
Ach, ja. Sehr gut.
Ja, hier, den hier.
That's how we did it in the 90s, son!
Ja, Mann.
Ja, wirklich.
Ja, weil ich habe da so viele Interviews noch mit mittlerweile toten Rappern drauf. Das wäre schon cool, die irgendwie mal
ja, voll.
Digital zu haben. Ja.
Mhm. Ja, Lee hat tote Rapper interviewt. Hat sich oft einmal auf Friedhöfen rumgetrieben.
Leezy, tote Rapper. Naja,
ja. Bin ich auch noch Grabständer. Schön bei ODB hier das Grab ausgeschaufelt.
Wow.
Nein, aber gerade so, wir haben irgendwie so 2-3 Stunden lang ODB interviewt, Alter. Und der hat so viel geilen Stuss erzählt.
Ja.
Überraschend.
Das glaube ich, ja. Glaub ich dir sofort.
Das war so witzig, weil da Budamonk dabei war und der ist ihm immer wieder ins Wort gefallen, weil der gemerkt hat, dass der sich gerade in eine Richtung verplappert, was nicht cool wird. So.
Er hat sowas hier gesagt.
I'm pretty sure Space Jam was based on a true story though. And I just don't want you to know.
Ja, ja. Ging auf jeden Fall in die Richtung.
Glaube ich auch, ja.
Nur, dass sich dabei selber ein bisschen mehr in die Bredouille gebracht hat, aber ja, war cool. Ja, eben, und das ist alles noch auf Minidisc, deswegen das muss ich alles irgendwie mal digitalisieren.
Das muss man wirklich mal
Ja, ja, jedenfalls, glaube ich, geht es ja in dem Film dann schon schwerpunktmäßig drum, dass die mit, dass diese Erfahrungen, die auf diesen Discs drauf sind, halt für manche Leute sehr problematisch sind, primär eben auf Seiten der Polizei. Mhm. Deswegen müssen die Leute aus dem Weg geschafft werden. Und ich glaube, die beiden korrupten Bullen, die können wir schon auch noch erwähnen, weil das sind namhafte Leute, weil Vincent D'Onofrio spielt den einen, das hatte ich halt überhaupt nicht mehr auf dem Schirm.
Die beiden hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Wobei, ich muss schon auch dazu sagen, es ist wahrscheinlich so die eindimensionalste Rolle, die ich jemals von ihm gesehen habe, aber der andere wird von William Fichtner gespielt, den ich auch sehr mag.
Den haben wir auch oft, den Burschen hier.
Ja. Dann gibt's natürlich noch einen besten Freund von Lenny Nero, der wird von Tom Sizemore gespielt und seine Ex von Juliette Lewis.
Ja. Und wiederum ihr neuer Freund wird gespielt von Michael Wincott, den wir ja Nope auch neulich hatten. Mhm. Den ich ja auch immer sehr, sehr gerne sehe.
Naja, das ist cool.
Und ja, markante Stimme, irgendwie cooler, charismatischer Typ.
Die Rollennamen auch, ne? So Philo Gant.
Mhm. Ja.
Irgendwie ganz cool, aber halt auch sehr 90s. Also ich finde sowieso, der Film ist aus heutiger Sicht so krass ein Produkt seiner Zeit.
Der ist sehr 90er.
Der ist wahnsinnig 90s.
Also für mich, der ihn vorher nicht gesehen hatte, ist der wahrscheinlich schlecht gealtert, um das mal vorwegzunehmen. Das war für mich schon teilweise so, uff.
Mhm. Ja, zum Teil hat er schon diesen 90er-Mief ein bisschen, unterschreibe ich, aber es wird auch wieder wettgemacht durch einige andere Sachen, finde ich. Also klar, allein schon die Musik, ich meine, du hörst natürlich die ganze Zeit irgendwie Skunk and Nancy und Marilyn Manson und PJ Harvey und so. Die Songs, die sie performt, sind ja von PJ Harvey.
Genau.
Und dazu muss man sagen, dass Juliette Lewis ja auch eine Musikkarriere gemacht hat mit Juliette and the Licks und
ja,
so.
Ja, ja, klar.
Da wissen ja auch viele nicht, dass die praktisch nicht nur in der Schauspielbranche Fuß gefasst hat, sondern definitiv als Musikerin auch auf Festivals und Konzerten unterwegs war und so.
Aber, ja, die singt ja auch selbst.
Die singt ja selbst, ja.
Ja, klar. Aber was, genau, also es ist ja sehr, sehr, sagen wir mal so, in die Grunge-Richtung alles, ne? Und ich finde, das war irgendwie, das hat sich den ganzen Film auch nicht gelegt. Ich finde, dass viele Bausteine, so Musik, Bild, Story und so, hat für mich alles nicht richtig zusammengepasst. Also vor allem die Musik hat für mich, war wie so ein Fremdkörper in dem ganzen Film. Das war ganz komisch, ja. Und ich wusste nicht, ob das vielleicht ein bisschen auch der Tatsache geschuldet ist, so, wir nehmen jetzt Juliette Lewis und die singt dann auch und performt auch. Das finde ich eh immer schwierig, wenn Charaktere in sowas eingebunden sind. Sowas kann ganz schnell ganz komisch werden. Mhm. Und so richtig geil fand ich es nicht, muss ich gestehen. Es waren natürlich totale Highlights da, dass Skunk und Nancy dann da noch stehen und irgendwie spielen und so. Mhm. Aber so richtig, die Abspannmucke war dann auch ganz merkwürdig. Das hat gar nicht mehr gepasst, finde ich. Da habe ich mich auch nicht weiter damit beschäftigt, was es ist. Fand ich ganz komisch. Also die Musik, finde ich, hat nicht so richtig in das ganze übrige Ambiente gepasst, aus irgendeinem Grund.
Also ich finde gerade diese Mischung hat so ein bisschen für diesen konfusen Touch gesucht, den der Film ja auch ausstrahlt, so dieses von wegen, du weißt nicht so richtig, wo es hingeht, und deswegen war die Mucke auch teilweise so von Grunge bis Breakbeats und was damals so in war, und du hattest ja Hip-Hop durch diesen Propheten und so.
Ja, aber es ist eben, war alles und, recht laut und ja, genau, energiegeladen, aber eben, es hat für mich dadurch sehr gut dieses Chaos und
Unruhe,
diese Endzeitstimmung unterstützt, die hier erzählen wollen.
Finde ich auch.
Ey, ich weiß nicht, woran das lag. Das ist auch nicht, also das ist auch total subjektiv. Das ist jetzt keine, das ist jetzt nicht, dass ich sage, das ist falsch oder so, aber das hat bei mir nicht funktioniert.
Ja, okay.
Weil ich, glaube ich, auch Grunge einfach mit komplett anderen Dingen verbinde. So musikalisch. Das
passt
so
nicht in dieses Sci-Fi-Szenario.
Genau.
Ja, okay. Weißt du, was du meinst?
Der ganze Matrix-Soundtrack ist voll von Rage Against the Machine und Rock und Marilyn Manson. Genau das Gleiche. Das ist genau die gleiche Richtung.
Ja, das geht schon eher in eine elektronische Richtung, finde ich.
Ja, genau. Es ist
da
ein
ist
bisschen.
Sehr viel,
es ist ein Stück weit modern, als das waren halt sehr viele so diese super roughen Tracks. Und ja, es hatte ein bisschen was Staubiges. Ich bin, wie gesagt, Grunge finde ich geil und so, und die alten Sachen höre ich mir gern an. Mhm. Aber dann eben mit so einer Sci-Fi-Verbindung hat für mich gar keinen Sinn gemacht. Das ist, glaube ich, das Problem. So dieses, wir reden über die Zukunft, 4 Jahre, gut, 4 Jahre. Aber und die Musik hat da für mich, ja, vielleicht war es echt so ein bisschen, dass eben ein bisschen elektronischerer Einfluss da gefehlt hat, um das Ganze zu kitten.
Wenn Chris da kein Daft Punk hört, dann ist er raus.
Ja. Übrigens, Fun Fact, 1999 habe ich Skunk and Nancy bei Rock im Park gesehen. Also da lagen sie richtig, dass Skunk and Nancy fett sind zu der Zeit.
Und dann ich mit meinem geschulten DJ-Ohr, bevor ich überhaupt recherchiert habe, sagt an einer Stelle Angela Bassett, sagt sie, right here, right now. Und ich so, wait a minute.
Moment.
Ja. Das ist Fatboy Slim, Freunde. Das ist der Sample, wie krass.
Hat und, er übrigens auch 1999 auch rausgebracht, abgefahrenerweise.
Ja, relativ frisch.
Geil.
Der gehört dann wohl auch zu den fünf Leuten, die den Film gesehen haben.
Ja. Siehst du, der Film ist so eine kleine Prophezeiung.
Das ist tierisch, das ist ein geiler Funfact, finde ich.
Fand ich auch geil. Ja, du bist ja Fan von Angela Bassett. Insofern hast du dich wahrscheinlich gefreut, die dann wieder in so einer frühen Rolle zu sehen, oder?
Also, mal ganz kurz. Ja, generell würde ich mich schon als Fan bezeichnen. Ich finde die jetzt nicht immer auffällig gut oder so. Ich gucke mir die gerne an. Du spielst ach, wahrscheinlich darauf an, dass ich nach Black Panther gesagt habe, ich sehe hier eine Oscar-Nominierung.
Zum Beispiel. Aber du hast auch immer wieder in früheren Rezensionen.
Es sieht verdammt danach aus, dass ich damit recht hatte, mein Lieber.
Ja, ja. Ich,
ach so, also, Wakanda Forever.
Da sind wir raus und dann meinte ich so, ja, ganz ehrlich, weil wir es davon hatten, was glaubst du, wie viele Oscar-Nominierungen fährt der ein? Und dann meinte ich eben, ich kann mir gut vorstellen, dass das der erste Black Panther ist, der hier eine Schauspielnominierung einfährt, weil ich glaube, dass die Angela Bassett nominieren. Mhm. Und aktuell sieht es halt danach aus. Deswegen wäre schon ganz cool.
Kann passieren, dass du da recht behältst.
Aber hier, also das eben auch wieder so dieses Produkt der 90s, gerade was manche Szenen und die damit verbundenen Dialoge angeht, ist schon auch Pathos angesagt und das waren schon auch so kleine Cringe-Momente, aber in der Summe kann ich da gut drüber hinwegsehen, weil für mich überzeugt halt die Story bei dem Film.
Ja, die ist abgefahren.
Ich finde die halt echt cool. Ich weiß noch, wie flashig ich das damals fand. Und ich dachte so, bitte, ey, bring das mal raus. Ey, ich hätte so Bock drauf, Alter.
Es zeigt sich immer mehr, es liegt daran, dass ihr den Film gesehen habt, als er zeitgeistig war. Klar. Weil das finde ich witzigerweise gar nicht. Hm. Also jetzt wird's echt hart. Also der Film ging los. Also es sind ganz viele Szenen sind ja sozusagen aus dieser, eben wie man das dann leben würde, aus dieser POV-Sicht. Habe ich übrigens gelesen, fand ich interessant, dass es gab irgendwie wohl keine vernünftige Kamera für diese Art.
Deswegen war das auch so neu.
Genau, und das hat nämlich James Cameron dann tatsächlich mitentwickelt, sozusagen diese Bodycams, die sie dann benutzt haben.
Mal wieder ein Kamerasystem entwickelt, weil es das noch nicht gab.
Eben also, mal so
der Typ ist so krass, ey.
Und jetzt würde ich einmal kurz was spoilern, wenn es okay ist. Muss ich das ansagen?
Ja.
Ja, wir spoilern jetzt nicht komplett den Rest. Insofern würde ich sagen, es gibt hier einfach eine Minute vor oder so, oder?
Genau.
Reicht dir das?
Ja, genau.
Dann einfach eine Minute mal spulen für diejenigen, die Strange Days nicht gesehen haben.
Ich kann es ja auch ein bisschen mehr umschreiben. Diese Art von Video, um die es da geht, ist heute unser täglich Brot. Und das ist das Problem. Ich habe das damals nicht gesehen. Damals hätte mich das geflasht. Heutzutage, wenn man mal über George Floyd redet, ist das völlig normal. Das ist nichts Besonderes mehr. Wisst ihr, was ich meine? Diese Videos, wie Polizisten einen schwarzen Typen hinrichten. So, das haben wir heute jeden Tag auf dem Handy. Mhm. Und es macht, nicht mal das macht einen Unterschied. Nicht mal in der Realität. Es passiert ja kaum was. Da gibt es mal eine Bewegung, dann schläft das wieder ein und so. Und deswegen hat mich das, glaube ich, nicht gekriegt, weil ich dachte so, habe ich heute Mittag, also ohne es despektierlich zu meinen, habe ich heute Mittag auf dem Klo auf Instagram gesehen, so ein Video.
Ja,
so.
aber die, diese,
weißt du, was ich meine?
Aber diese Verschwörungsgeschichte ist doch nur das Setting des Ganzen. Ich meine, letztendlich geht es ja um die Technologie, dass du Erfahrungen von jemand anders irgendwie
genau.
im eigenen Leib
so,
erfährst.
Und jetzt,
weißt du,
und genau, der Film
ohne
ging,
Beine und so.
Genau, der Film ging nämlich los mit so einer Szene und ich war voll drin und meinte zu Timo, krass, guck mal, die schneiden überhaupt nicht. Das ist alles eine Szene, das ist richtig geil, das ist ultra aufwendig und so. Und ich finde das wiederum hat dann gar nicht so eine große Rolle für den Film gespielt. Also man hat, finde ich, viel zu wenig erlebt, sozusagen. Also für mich hätte der Film viel mehr aus dieser Perspektive spielen müssen, damit mich das richtig kriegt. Weil das fand ich dann wiederum, das hat mich sozusagen, die Einstiegsszene war total geil. Und dann ist es so ganz komisch abgeflacht. Mhm. Und wir saßen dann auch so da und dachten so, ja, also die Story war ganz cool, aber überhaupt nichts Besonderes. Also wirklich gar nicht.
Sei ja auch so, ja.
Ja, also es war nette Unterhaltung und es war wirklich dann auch so, also genau, war für ihn auch so, das ist nichts Besonderes mehr, das zu sehen. Mhm. Also dieser Schockmoment, dass man dann auch diese Tat sieht und sowas, war so, wenn man es, das können sich die Kids in der Schule heutzutage angucken, leider.
Das ja, ist ja, ja eben, Positives. Das ist ja natürlich eine traurige Entwicklung, dass wir da heute gelandet sind.
Genau, und dementsprechend, das war dann wiederum allerdings krass, dass sozusagen das ist ja noch gar nicht so lange her, dass 95 das sozusagen ein totaler Brainfuck war, dass die Leute vielleicht sowas zu Gesicht bekommen. So, das ist ja eine total traurig, also sozusagen das Statement dazu ist ja total traurig, dass es eben so normal geworden ist.
Naja,
und
zumal
dass es auch meistens konsequenzlos ist.
Ja, das ist natürlich die eigentliche Tragödie, zumal dieser Rodney King-Vorfall hier ja schon auch ein großer Teil der Inspiration war für diese Geschichte. Weil war es Second Jan, ne, der über Terminator 2 gesprochen hat. Da hat er nämlich erzählt, als Cameron Terminator 2 gedreht hat, haben die ein Set gehabt, direkt gegenüber von dem Ort, wo dann auch an einem Drehtag dieser Rodney King-Vorfall war. Die haben das also quasi live mitbekommen.
Ach du Scheiße, okay.
Und deswegen hat Cameron das hier halt auch mit eingebaut in die Geschichte. Und ja, klar, sind wir da heute echt an einem anderen Punkt, aber das ist natürlich für die Handlung echt tragend, dass das eben Bildmaterial ist, was so nicht rauskommen darf, weil damit die Polizei halt gefickt wäre.
Genau.
Und das finde ich als Handlung eigentlich ganz cool. Also erst recht in Verbindung eben mit dieser Technologie, die halt wie so eine Droge gehandelt wird.
Genau, den Teil sozusagen dieses, vielleicht war es mir dann, also weil es ging so los, dass ich so dachte so, geil, das ist so richtig futuristisch und so. Und dann dachte ich, okay, es sind 4 Jahre, was glauben die, was da jetzt passiert in den 4 Jahren, aber gut. Und dann schaltet es aber so 10 Gänge zurück, was das Thema anging. Also irgendwie, das war weder Fisch noch Fleisch für mich. So, es war, ich weiß nicht, mir fiel das ganz schwer. Und dazu dann halt eben auch teilweise so 90s-Dialoge, wo ich dann so dachte so, uff. So, das ist cool, wenn man sie kennt, so irgendwie, und man so Flashbacks hat und denkt, ah, fand ich damals total geil, so. Aber jetzt das zu sehen war so, ja.
Ja, yeah, eben, also da war ich schon auch bei so ein paar Dialogen, dachte ich so, wow, okay.
Ich fand Ralph Fiennes auch, hoffe es okay, dass ich sage, nicht so richtig geil. Also, das hat mich nicht so richtig gekriegt. Außerdem dachte ich wirklich, bei jedem Mal aus dem Augenwinkel, ach, Bradley Cooper. Ach nee, ist er doch nicht. Der sieht wirklich 1:1 so aus. Das ist so absurd.
Brauchst neue Kontaktlinsen auf jeden Fall.
Ja, ich brauche eine Brille. Aber auch da war ich nicht der Einzige. Ich meine so, sag mal, der sieht doch aus wie Bradley Cooper. Ich so, ey, total krass.
Alter. Okay.
Ja.
Ja, du, gekauft. Also.
Also, wo ich ein bisschen was aussetzen habe, sind tatsächlich die Action-Momente. Da hat man teilweise, da wurde gefuscht, meiner Meinung nach. Oder es ist halt wirklich die digitale Umsetzung, dass damals auf VHS nicht auffiel. Aber da ist halt eine Hans-Gruber-Szene, wo du halt offensichtlich halt den Draht siehst und sowas. Das fand ich halt, fand ich schon richtig billig. Und dann ist halt ein so Moment, ich will jetzt nicht verraten, was es ist, aber ein Polizist wird halt so rübergezogen und du siehst halt, wie William Fichtner in dem Moment, wie er sich halt selbst darüber bewegt, so, anstatt sich ziehen zu lassen. So. Na, das ist ein Moment, wo ich denke, okay, das ist komisch inszeniert. Also die Szene hätte ich normal gemacht oder hätte das wegretuschiert oder sonst was, aber anders geschnitten. Aber also da hätte ich was aussetzen. Das sind so Momente, wo ich der Meinung bin, da wurde ein bisschen gefuscht.
Ich fand es auch sehr unterhaltsam, muss ich sagen, dass was ich immer total interessant finde bei eben Filmen, die in der Zukunft spielen, wie stellen die sich das vor? Ja, also wie stellen die sich die Zukunft vor? Und wir sprechen hier immer noch nur von 4 Jahren und Gaddafi kriegt halt den Nobel Peace Prize. Das spielt für die Handlung überhaupt keine Rolle.
Ja.
So, aber da ich so, also in 4, also was glaubt ihr denn, was in den nächsten 4 Jahren alles passieren wird, Leute?
Naja, es soll wahrscheinlich so ein bisschen diese absurde Entwicklung.
Ja, natürlich. Madagaskar zeigen. Gehört zu den G7 und weiß ich was. Aber ja, also, da hätte man vielleicht noch andere lustige Sachen einbauen können. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig gemacht. Mhm. Aber das dann auch so immer so weit in der Zukunft seid ihr jetzt auch nicht.
Nee, aber ich finde, das ist trotzdem, also für mich war das damals, weil ich habe den ja gesehen, als er rauskam, war das irgendwo ein glaubwürdiges Szenario, dass das halt alles so hochkocht jetzt zur Jahrtausendwende, dass eben überall kriegsähnliche Zustände herrschen.
Weil ja tatsächlich
und das halt alles so kurz vorm Überkochen ist. Ja, deswegen, also ich glaube, was schon auch krass ins Gewicht gefallen ist, dass ich den dann nachhaltig auch irgendwie cool fand, ist, weil ich ja dachte, dass es in New York spielt. Ich war Silvester 99 auf 2000, war ich in New York City.
Ach so, geil.
Und am Times Square und habe mir das voll reingezogen. So. Und ja, ich meine, das hat dann wiederum jetzt hier auch dazu beigetragen, dass ich halt dachte, hey, du hörst so diese gestochen, scharfe, fast flüsternden Dialoge in der fettesten Menschenmenge. So, und ich meine, damals, also du konntest dich halt nur anschreien, um irgendwas zu verstehen. Das wird halt leider oft irgendwie übergangen, finde ich. Ist aber auch wieder so ein Ding, wird in der Zeit halt noch häufiger ignoriert als heute. Das finde ich auch mal, weißt du, oder so Szenen, wo die im vollen Club stehen und sich normal unterhalten.
Ja.
So, denke ich mir auch mal, Leute, was? Aber habt ihr auch, eben, das sind Kleinigkeiten.
Habt ihr auch gelesen, wer angeblich alles considered wurde für die Hauptrolle?
Naja, da war wieder das Who is Who unterwegs. Ja.
Arnold Schwarzenegger, Denzel Washington, Michael Keaton, Tom Cruise, Jeff Bridges, Mel Gibson, Bruce Willis, Andy Garcia, Nicolas Cage, Patrick Swayze, John Travolta, Sean Penn, Bill Paxton, Dennis Quaid und Kurt Russell.
Alter, Nicolas Cage.
Also ein paar davon wären wirklich eine Vollkatastrophe gewesen, muss man sagen.
Ja, aber waren halt alles große Namen zu der Zeit. Hm. Da ist Ralph Fiennes wahrscheinlich sogar noch einer der weniger großen. Ne?
Aber untypische Besetzung auch, so was sein Filmschaffen angeht.
Finde ich auch.
Ach, dann Briten zu besetzen und so, schon abgefahren.
Ja, zumal er sonst ja schon auch immer Typen spielt, die recht kopflastig sind.
Ja.
Und hier ist er ja schon so ein Bauchtyp, ne? Mhm. Der wahnsinnig impulsiv agiert.
Und halt oft Intellektuelle und so, weißt du, die halt wirklich
normalerweise
Aristokraten und so, genau. Und hier wirklich so ein Dealer halt quasi, unterm Strich. Ja, der hat schon ein bisschen Federn hat er gelassen in all der Zeit, finde ich. Also der geht auch 145 Minuten, ist damit auch nicht allzu kurz.
Ja, eben.
Das aber stimmt. Was diese Verschwörungsfilme der 90er angeht mit so einem Sci-Fi-Touch, ist das schon definitiv einer der besseren, wie ich finde, immer noch. Also ich strafe den dann nicht ganz so ab wie bei dir. Wie ist bei dir vom Altern?
Das, was ich vorhin angesprochen habe, eben so ein paar Dialogmomente und auch da diese Action. Wobei ich jetzt dass man da den Draht sieht, an dem der hängt und so, das finde ich nicht tragisch.
Ja, fand ich schon ein bisschen fusch.
Ja, ich war auch kurz überrascht, aber dachte halt, ja, okay, ist halt die 90s so eben bei, wenn du Blade anguckst oder so, siehst du halt auch noch ein paar Sachen. Mhm. Das ist dann eben nicht gut gealtert, aber ich finde, das tut der Sache nicht wirklich einen Abbruch. Ähnlich jetzt auch eben wie dieser Pathos in manchen Dialogen, das nehme ich wahr und finde es in dem Moment, ist es kurz so ein Cringe-Moment, aber so in der Summe fällt das echt nicht groß ins Gewicht. Mhm. Ich finde, das ist immer noch ein echt sehenswerter Film. Ich mag die Story nach wie vor. Ich war jetzt eben aus heutiger Sicht, dann habe ich mich total gefreut, dass hier Leute auftauchen, von denen ich halt damals noch nicht wirklich wusste, wer sie sind. Mhm. Aber auch hier wieder, ne, das passt jetzt total gut zu dem, was wir neulich hatten. Juliette Lewis ist hier halt auch wieder dabei. Die war halt in den 90ern so präsent.
Ja.
Und ich finde es hier halt auch wieder auffällig. Ich meine, die war, wie alt war die zum Dreh? Anfang 20, 21, 22. Mhm. Ey, Digga, in manchen Szenen wirkt die halt wie bei Cap der Angst, Mann, so fucking Teenager.
Ja, total jung.
Das ist so krass, wie lange die einfach jung geblieben ist.
Ja, das stimmt.
Das ist schon cool.
Ja, da war sie halt so wirklich die minderjährige Tochter. So. Ist auch immer so meine Entwicklung. So. Es waren halt wirklich, war nicht viel Zeit, bis Natural Born Killers und diese ganzen Filme rauskamen, wo sie halt, wo sich von einer ganz anderen Seite gezeigt hat. Das heißt, die hat wirklich diese Kurve, komplett entgegengesetzt zum Typecast, hat es schnell hingekriegt.
Ja, gerade weil die ja oft immer aufgrund dieser Unschuld, die da irgendwie mitschwingt, so allein schon wie die spricht auch.
Ja, weil die auch eine Zahnspange hatte, glaube ich, bei Kampf der Angst und so. Ja, ich wusste sie ja noch jünger.
Ja, da war sie echt krass jung noch, ja. Mhm. Aber hat natürlich super funktioniert und hier, ja, gab schon auch den einen oder anderen Moment, wo ich dachte, ja, das wird sie heute bestimmt anders spielen. Mhm. Aber alles fein für mich.
Die 90s halt.
Mochte den immer noch. Ja, aber Chris, jetzt ist natürlich spannend, was da so unterm Strich bei dir übrig geblieben ist bei dem Film. Hattest du denn überhaupt ein bisschen Spaß damit? Oder?
Ja, also wie gesagt, die Anfangsszene, vielleicht habe ich mir auch, die Anfangsszene hat mich so weggeflasht, dass ich dachte, vielleicht habe ich dann auch zu viel erwartet. So, und dann ist es so ein bisschen eingebrochen. Aber klar, es war jetzt nicht so, dass ich ausgemacht habe und dachte, wieso habe ich mir diesen Pink Floyd-Film denn angeguckt?
Mhm. So. Ach so.
Das nicht. Oder hier, wie hieß dein Urschleim-Film da? Nee, was war das?
Ach so, Tree of Life, mein Urschleim-Film, Alter.
Oh, Alter, da bist du aber hier am falschen Ort, um über Tree of Life zu haten.
Ja, das mache ich jetzt, da machen wir so ein...
Das ist unser, here, right now.
Ja, genau.
Unser Andor, Alter.
Ja.
Pass mal auf.
Dann lassen wir
ich war unterhalten. Okay. Sag ich mal so.
Okay.
Aber verhalten begeistert.
Ja, verhalten begeistert.
Gut, bei Lee und mir nur leichte Abstriche in der B-Note. Bei dir wirst du wahrscheinlich nicht nochmal gucken.
Nein.
Mhm. Okay.
Ich habe ja vorhin schon erwähnt, also ich war ein bisschen erschrocken, als ich gesehen habe, das Budget von 42 Millionen, dass da knapp 8 Millionen gerade mal eingespielt worden sind. Ey, von. Also es war ein totaler Flop, Alter.
Ich auch dachte, also allein die Leute in meinem Umfeld, die sich die Videokassette geholt haben.
Das waren wahrscheinlich die 8 Millionen.
Ihr habt den aber nicht im Kino gesehen, oder?
Nee. Ich habe den auf Video hoch und runter geguckt.
Ja, abgefahren. Ja.
Aber cooler Rewatch, hat mich gefreut.
Ja, mich auch.
Gut.
Okay, also ich habe eine ungefähre Vorstellung, wo ihr seid.
Ja, dann lass uns zu den Punkten überleiten.
Genau, können wir die mal raushauen. Mhm. Wobei, eine Sache möchte ich noch sagen. Wir hatten es eben von der Inspiration für das Drehbuch und habt ihr das auch gelesen in den Trail Facts? Das ist voll widersprüchlich. Einerseits heißt es eben, dass der Rodney King-Vorfall hier Großteil der Inspiration für die Geschichte war. Und dann gibt es aber einen Fact, wo es heißt, dass der die Story schon 86 geschrieben hat und dann aber zurückgelegt hat aufgrund anderer Projekte.
Aber vielleicht hat die Story in irgendeiner anderen Form, es kann ja irgendein Polizeiverbrechen gewesen sein und dass er das dann sozusagen auf die Rassenthematik bezogen hat, war dann vielleicht
Rodney King. Die Rodney King-Geschichte kann ja auch dazugekommen sein.
Ja.
Vielleicht ist der andere Teil der Story oder so, dass das schon vorher da war und dass das mit Rodney King nochmal irgendwie dazukam. Also es
ja, kann wie auch immer. Auch sein. Ja, okay, klar. Ich fand es ein bisschen widersprüchlich, aber wie auch immer.
Muss nicht.
Nee, muss nicht. So, Zahlen. Mhm. 7,2 auf IMDb, Metascore ist bei 66, auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,4 und das ist echt verhalten, ne? Und vom Publikum 3,7. Ebenso 3,7 auf Letterboxd. Mhm. Die sind schon wieder ein bisschen besser unterwegs.
Das ist von 5, ne? Auf Letterboxd.
Ja, genau. Alright. Roadhouse. Ja.
Wer fängt an?
Kann ich machen, wenn du willst.
Wie du magst.
Naja, wenn du willst, fang an. Also. Okay.
Ich sag, du bist bei einer 8, Lee. Und Chris tippe ich auf eine 6.
Witzig. Ja, ich sehe Chris auch bei einer 6. Und Guess sehe ich bei 7,5. Die Spannung steigt.
Es ist jetzt ein bisschen boring, aber ich hätte... Oder gehe ich jetzt wieder was anderes?
Tada.
Nee, Guess ist 7,5. Das ist Guess-Ding, glaube ich.
Die 7,5 ist voll mein Ding.
Na?
Komm, du, Lee hat eine 8,5. Mhm. Soll ich dann jetzt auflösen, was ich habe?
Ja, gerne.
6,5.
Ah, nein.
Ah, wollte ich auch sagen.
Hat er aber nicht.
Nee, habe ich in Anbetracht gezogen, ob es vielleicht die 6,5 ist.
Mhm.
Bei mir noch eine 8. Nachdem ich gependelt habe zwischen einer 7,5 und einer 8 und fand ihn noch gut.
Und?
Ich bin bei 8.
Ach, damit gewinnt doch Guess den Bums hier.
Ja, leider ja.
Leider ja. Jetzt gönn mir doch mal.
Sei dir gegönnt, wie immer.
So, bei wie viel?
Ich meinte jetzt auch leider eher für Chris.
Ach so, ja. So. Unentschieden hätte dir gereicht, du Pfeife.
Ja, eine 8 habe ich dir nicht zugetraut. Ich finde 8 bei dir schwierig.
Der war wahrscheinlich, also in meiner Erinnerung wäre der wahrscheinlich noch höher als eine 8 gewesen. Deswegen meinte ich so, ist immer noch cool, aber wahrscheinlich ein bisschen Fehler an der Tage lassen, kann ich mir vorstellen. Aber ist schon ein geiles Ding.
So, damit ja, hat Guess gewonnen, weil der hat jetzt nur einen halben aus Miesen mitgenommen aus der Runde. Wir beide jeweils ein.
Das heißt, geteilter zweiter Platz oder was?
Richtig. Da können wir uns aber ein Ei drauf backen, weil Guess hat jetzt minus 1 insgesamt, wir beide jeweils 1,5. Und damit geht der Punkt an Guess.
1 zu 1,5. Okay, diesmal mal mich. Abgefahren.
Ja, geil. Ich habe schon wieder lauter Ideen, was ich das nächste Mal mache.
Ja, siehste.
Nächstes Mal wieder eine lange Folge.
Ja, wir freuen uns dann,
wenn du zu viel Zeit lässt, dann war das schon wieder.
Ja.
Aber also wir haben das auf jeden Fall im Hinterkopf, weil es wird sich nicht vermeiden lassen, dass wir irgendwann wieder über Star Wars Gedöns sprechen. Mhm. Und dann holen wir doch vielleicht auch mal dich dazu.
Ja. Machen wir. Und abseits von Star Wars bist du natürlich auch so immer herzlich willkommen.
Yeah.
Jetzt haben wir die Episode 249 im Kasten. Die nächste Episode ist die große Jubiläumsepisode, die 250. Da haben wir uns auch besondere Sachen überlegt. Da werden wir 3 gemeinsame Projekte besprechen. Wir waren im Kino, haben Avatar geguckt endlich. Die Fortsetzung.
Mhm.
Dann werden wir Harakiri besprechen, der noch als Auftragsfilm aussteht. Und der dritte Film ist sind Schulden vom Punkteraten. Nämlich Der Bockerer aus Österreich, für alle österreichischen Freunde da draußen.
What?
Den haben wir auch gesichtet. Insofern, wahnsinns neues Konzept. Und dann werden Lee und ich noch über den einen oder anderen Film reden, den wir noch gucken, wovon der andere nichts weiß. Also, wir haben uns da richtig tolle Sachen für die 250. Episode einfallen.
Was ganz anderes.
Das ist Wahnsinn, ja. Understatement.
Ja. Hey, ich meine, so viele Episoden, wie wir raushauen, da ist die 250...
Das ist nichts Besonderes mehr.
Nichts Besonderes
mehr. Im Vorbeigehen.
Ja. Also die 500 wird schon zelebriert, da überlegen wir uns schon aus. Aber die 52. kommen, die da machen wir Business as usual. Mhm. Ja. Das erwartet euch dann am Freitag.
Genau das.
Und dann fällt mir ein, weil das die Dienstagsepisode ist, können wir nochmal erwähnen, was wir in der Support-Episode hatten, ja. Was wir da besprochen hatten.
Hast du das vor dir?
Ja, ich weiß, dass wir Who's Knocking at My Door besprochen haben. Das war eine sehr interessante Rezension. Mhm. Und du hast über Welcome to Chippendales geredet.
Genau das.
Und ich wiederum über Sister Act. Mhm. Waren doch die drei Projekte, oder?
Ja, richtig.
Gucke ich mir Welcome to Chippendales an oder nicht?
Ja.
Okay. Ist eine Film oder Serie? Hab ich noch gar nicht. Ich habe nur das Plakat gesehen. Sozusagen.
Ist eine Serie, ist eine Miniseries.
Okay.
Das ist eine Serie. Und wo ihr diese Folgen hören könnt, das ist bei Patreon und Steady. Da gerne supporten, da dürft ihr Losfilme reinschmeißen und alles weitere. Also, tut euch was Gutes für dieses Jahr. Supportet die Banausen.
Ja, und die Steady-Supporter können das jetzt auch auf Spotify hören.
Stimmt. Haben wir jetzt auch eingebunden mit separatem Logo und so und hat sich Lee drum gekümmert.
Läuft.
Geiles Zeug.
Ja, dann bedanken wir uns bei allen, die uns jetzt schon supporten und denen, die noch dazukommen. Bedanken uns bei Chris, dass er uns hier mal wieder beehrt hat.
Danke, Chris.
Danke, Chris.
Sehr gerne. Immer wieder.
Sehr cool.
Ja, geil.
Und müssen wir natürlich ausnutzen, wenn du dann schon in Town bist. Cool, dass du hier nochmal vorbeigerockt bist.
Ja, mal gucken. Am 20.04. mache ich mit All Hands on Deck dieses Festival zum ersten Mal vor Publikum in der Mercedes-Benz Arena.
Ja, vielleicht kommen wir da rum.
Oha.
Das sowieso und vielleicht, ich bin auch ein paar Tage vorher wahrscheinlich schon da und vielleicht auch danach Familienurlaub noch hier ranhängen.
Sehr gerne.
Vielleicht komme ich da mal vorbeigeschneit.
Sei dann mal herzlich willkommen.
Wunderbar. Machen wir.
Und in diesem Sinne sind wir raus, oder?
Würde ich auch sagen.
Dann ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild Banausen.